Hallo meine lieben Freunde, hier ist euer Michael Kur. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Sagt mal, wisst ihr eigentlich, dass Ruf der Hyäne rein aus Liebe zum Kampfsport diese Folgen produziert? Wisst ihr bestimmt nicht, oder? Es mag einfach klingen, aber eine Menge Zeit geht hierfür drauf. Aufnehmen, schneiden, mixen, verbessern. Arbeit ohne Ende. Naja, all das steckt hinter jeder dieser Folgen. Arbeit. Arbeit. Aber Arbeit, die mit voller Leidenschaft geschieht. Daher tut mir bitte einen Gefallen. Wenn euch das hier gefällt, dann folgt dem Podcast auch auf Instagram und Facebook. Einfach ruft ihr jene, der Kampfsport-Podcast. Eingehen und folgen. Oder teilt einfach eine Folge, wenn sie euch gefällt. Jetzt wünsche ich euch weiter viel Spaß mit der Folge. Euer Michael Kur.
Ruf der Hyäne. Der Kampfsport-Podcast wird Ihnen präsentiert von Hyena Style Martial Arts, der Anbieter für Krav Maga in Gelsenkirchen.
Herzlich willkommen zurück in Deutschland auch, zu einer weiteren Folge Ruf der Hyäne, der Kampfsport-Podcast. Und wenn ich sage zurück in Deutschland, das ist eigentlich jetzt die Aufnahme mit dem Chris, der vor mir sitzt. Wir haben uns heute in meinem Werkzeugschuppen zusammengefunden. Wir sitzen hier an einem runden Tisch und hatten eigentlich eine Aufnahme gestartet im Auto, die ich ja vorab schon erklärt habe, die qualitativ unter aller Kanone war.
Ne? Ja, aber inhaltlich, ne?
Inhaltlich top.
Inhaltlich der Burner.
Und das Ding ist, das ist wie, weiß ich nicht, als würden die Beatles ein Album aufnehmen und jemand sagt, ist scheiße, wir müssen das nochmal. Ob es jetzt qualitativ besser wird, weil, kann ich nicht sagen.
Ja, kann ich auch nicht sagen, weil wir waren aber richtig im Redeflow, ne? Und da sind da teilweise auch Dinge gekommen, die man eigentlich hätte nicht so raushauen dürfen. Und das wäre natürlich ganz geil geworden. Hätte aber auch wahrscheinlich irgendwelche Klagen nach sich gezogen.
Meinst du?
Ich glaube schon.
Wir hatten mehrere Themen. Unter anderem sind mir zwei im Kopf noch so ein bisschen geläufig. Ich nehme mal eben das Black Belt Magazin, weil das war ein Thema.
Ach ja, der Karate Schwarzgurt innerhalb eines Jahres.
Worüber wir uns so ein bisschen ausgelassen haben. Quasi ja, ganze 20 Minuten. Ich hatte euch in der Folge mit Mario Stapel als Empfehlung, quasi als Hausaufgabe aufgegeben, besorgt euch mal das Black Belt Magazin, weil es ist ganz lustig. Ob es jetzt 6,90 Euro wert ist, kann ich jetzt schlecht sagen, aber da sind ein paar Geschichten drin, die ja dem einen oder anderen vielleicht ganz interessant scheinen. Zum Beispiel eine Reportage über Pankration. Dann gibt es eine Story über Sifu Taki Kimura, einer von Bruce Lees Schülern. Und natürlich auch so ein paar Reportagen, wo du sagst, okay, schalt mal weiter. Zum Beispiel hier eine der letzten, die wollte ich eigentlich auch mit dir durchgehen. Okay. Vorteile eines familiengeführten Dojos.
Ich finde, das ist gar nicht so doof.
Ja, aber das Ding ist, du musst auch eine Familie haben, die dahinter steht.
Du kannst ja kein familiengeführtes Dojo
ja
machen.
Aber es wird hier so mal eben so lapidar, das brauchst du und du brauchst einen Webshop und dann häng dein Schild auf, mach dir Gedanken um deinen Namen und los geht's.
Ja, aber gut, erstmal muss da stehen, mach dir eine Familie.
Das denke ich mal, ist im Vordergrund, ne? Aber das sind so Reportagen, wo ich mir dann denke, sagte einer so kurz vor Feierabend, Redaktionsschluss, ey, wir brauchen irgendwie noch zwei Seiten, hat einer irgendwie noch eine Idee. Aber wie gesagt, wir wollen uns jetzt auf diesen Schwarzgürtel in einem Jahr so ein bisschen fokussieren. Und der Grund, warum ich da jetzt so angesprochen fühle, ist, weil auch in der Vergangenheit.
Ja, ich bin immer irgendwie zu Gast, wenn es um Fake Black Belts geht. Bullshido.
Ja. Wir ja auch schon so ein bisschen dieses
ich hab
Thema.
Ich habe da eigentlich gar keine Expertise in dem Bereich.
Ja, aber du kriegst ja die Leute auch in deinem Umfeld jetzt mit.
Ja, leider, 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 ja.
Und das war ja das, wo wir gesagt haben, das wird jetzt ganz gut reinpassen.
Auf jeden Fall.
Kurz zur Vorgeschichte. Wenn ihr das Black Belt Magazin habt, ab Seite 20 bis Seite 21, ich guck gerade mal, ja, zwei Seiten, ist diese Reportage. Und zwar geht's um Hans-Peter Wiegert. Kannst du dich noch erinnern, was er für einen Spitznamen hat?
Moment, warte mal eben, wie Scooter, ne?
Hans-Peter?
Ja, warte. HP.
HP, genau. HP. Also Hans-Peter.
Hyper.
Hier steht auch alias HP. Ist ein weltweit vernetzter, sehr engagierter Trainer. Er hat sehr, ja, ich sag jetzt mal, eine gute Biografie, was Karate angeht. Hat den 7. Dan in Karate.
Das ist schon mal eine Nummer.
Hat sehr viele Erfolge und war auch 2009 wurde er zum Bundestrainer der WKU ernannt. Und ist jetzt nicht ein Typ, der irgendwie aus dem Hinterhof hervorspaziert kommt und jeder fragt sich, wer ist denn das?
Ja, also, eben. Und vor allen Dingen hat er nicht seinen eigenen Verband gegründet, sondern ist in einem großen Verband eigentlich, ne? Ist in einem großen Verband eigentlich Bundestrainer geworden. Das ist schon mal eine Nummer. Also kann mich ja dann auch nicht jeder.
So, und wie gesagt, von Beruf ist er Fahrschullehrer. Mhm. Und jeder kennt den Führerschein in 7 Tagen.
Ja, okay.
Und ja, ich lese mal kurz eine Frage und eine Antwort vor und dann können wir kurz dazu, wie sagt man? Stellung nehmen. Und zwar wird die Frage gestellt, wie entstand dieses Programm, wie kam es dazu? Weil er im Netz einen regelrechten Shitstorm erfahren hat durch dieses nur einem Jahr zum Martial Arts Black Belt. Und HP antwortet, seit 36 Jahren betreibe ich eine Fahrschule und auch hier biete ich erfolgreich ein Programm an, in 7 Tagen zum Führerschein. Und glaub mir, hier war es anfangs der gleiche Shitstorm. Seit über 40 Jahren betreibe ich auch Karate. Und auch hier war es immer so, wenn etwas Besonderes anstand, wenn es darauf ankam, Gürtelprüfung oder Wettkämpfe, nahm ich Privatstunden. Achtung, der nächste Satz ist ganz wichtig. Die intensive 1:1-Betreuung liefert ganz andere Ergebnisse. Jetzt hatten wir so ein bisschen darüber gesprochen und ich habe zum Chris gesagt, einerseits finde ich da gar nicht mal so verwerflich in einem Jahr.
Nö.
Weil gerade Karate, wenn du da wirklich jetzt alle Katas, ist ja quasi eine Choreografie, wenn du alle Katas sauber läufst, hast du ja im Prinzip die Berechtigung, um den Schwarzgurt zu machen.
Oh, das sehe ich ein bisschen anders. Also wie gesagt, ich will nicht verneinen, dass das in einem Jahr funktioniert. Ich kenne mich mit Karate nicht aus, muss ich dazu sagen. Ich bin da jetzt, wie gesagt, kein Experte in Karate. Ich habe früher Taekwondo betrieben. Da wäre es wahrscheinlich auch, ich glaube, man muss aber auch verbandsmäßig, also ich glaube, in unserem Verband war es damals so, könnte ich jetzt nicht mehr beschwören, das ist auch schon über fast 40 Jahre her. Da war es so, dass man auch eine gewisse Zeit zwischen den einzelnen Gürteln sich lassen musste. Also das war so, quasi gehörte dazu. Eben um sowas wahrscheinlich auszuschließen, keine Ahnung. Aber jetzt mal, also das ist ja so ein bisschen auch abhängig vom Talent. Und er schreibt in seinem Bericht ja auch, das ist für Leute, die nicht viel Zeit haben. Aber wie kann ich denn jetzt innerhalb von einem Jahr, muss ich ja viel intensiver trainieren. Wenn ich keine Zeit habe, wie will ich denn in einem Jahr intensiver trainieren? Das funktioniert doch nicht. Nehme ich mir jetzt ein Jahr Urlaub?
Vor allem schreibt er ja 1:1 Betreuung.
Ja, ja.
Das heißt, er müsste sich ja jetzt quasi an 7 Tagen oder 5 Tagen in der Woche 5 Leute raussuchen.
Ja, du kannst ja dann, wie gesagt, wie lange dauert so ein Training? Ne? Nehm mal
Stunde,
anderthalb. Da kriegst du ja dann so 5, 6 Leute am Tag durch von mir aus. Wenn das dein einziger Job ist, aber ist ja noch Fahrschullehrer. Also kann ja nicht dein einziger Job sein.
Du hast gerade was Richtiges gesagt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, ob das vom Verband festgelegt ist, dass du zwischen verschiedenen Gürteln eine bestimmte Zeit pausieren musst, um den nächsten überhaupt erst zu machen. Weil die Folge vor dir mit Mario Stapel haben wir dieses Thema ganz kurz angekratzt und er sagte auch, dass der Schwarzgurt ja auch Zeichen von Erfahrung ist. Du brauchst ja auch Erfahrung.
Also du brauchst erstmal Erfahrung und ich finde, was du auch brauchst, ist einfach so einen entsprechenden Charakter, den du ja in so einem Sport dir über eine ganze Zeit aneignest. Leute, die den entsprechenden die Qualifikation nicht haben, die fallen ja auch raus. Die hören irgendwann auf mit dem Sport, weil die sagen, ich habe keinen Bock mehr drauf. Ist mir zu anstrengend, ist mir zu doof oder was weiß ich. Also so grundsätzlich sage ich mal, Leute, die sehr lange dabei sind, ne, ja, die kriegen dann den Schwarzgurt irgendwann. Und wenn wir mal ehrlich sind, wenn einer jetzt so ein ab einer gewissen Dan-Graduierung bekommst du den ja auch verliehen. Da machst du ja keine Prüfung mehr. Man kann jetzt nicht von so einem 70- oder 75-Jährigen erwarten.
Ich weiß nicht, wie das im Karate ist. Ich glaube nicht, dass die für die, ich sag jetzt mal, dritten, vierten, fünften Dan, ob die den einfach verliehen
bekommen. Doch, doch, doch. zu dir zu sein.
Geh ich mal von also aus. Ich habe einen Kollege, der hat, glaube ich, den dritten oder vierten dann. Und ich meine, der musste sich immer zu den DAN-Prüfungen anmelden. Und auch die DAN-Prüfung durfte der auch immer nur in einem bestimmten Zeitpunkt ab.
Wahrscheinlich ist es, ja. Wahrscheinlich ist es auch eine Frage von, weiß ich nicht, ab dem fünften DAN zum Beispiel wird nur noch verliehen oder ab dem sechsten oder so. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich kenne mich da mit Gürteln nicht so aus. Ich bin da also gürteltechnisch nicht so
affin.
Nicht so affin.
Aber ist es doch, klingt das irgendwie, sag ich jetzt mal, plausibel, wenn du jemand hast, der, sagen wir mal, 3 Jahre bis zum Grüngurt schafft und dann kommt jemand und der ist so talentiert, dass der das innerhalb vom halben Jahr so drauf hat wie ein Grüngurt,
ja,
dass man sagt, ja, okay, der kriegt jetzt
ja, auf jeden den Fall. Grüngurt. Das sollte nicht zeitmäßig sein, finde ich auch. Sondern wir sehen das bei uns im also wie gesagt, im MMA verteilen wir keine Gürtel. Das ist Bullshit. Das wäre auch Bullshido. Sondern im Luta Libre eben. Und im Luta Libre ist es so, du hast natürlich auch andere Qualitäten. In anderen Vereinen, das ist ja individuell so ein Gürtel. Und wir sind da schon sehr streng. In den Dingen, muss man halt sagen. Wir haben uns auch jahrelang dagegen gewehrt, Gürtel zu verteilen. Irgendwann haben wir gesagt, wir machen das mal. Und das war immer so eine Diskussion zwischen Stefan und mir. Machen wir nicht. Mal war er dafür, mal war ich dafür. Und irgendwann haben wir mal gesagt, komm, jetzt machen wir das mal. Weil die müssen auf Turnieren dann ab einer gewissen Zeit, ihr betreibt so lange Luta Livre, weiß ich nicht, 2 Jahre oder 3 Jahre, startet in der Blaugurtklasse. Ist ja auch richtig. Man muss die Leute hier irgendwo einordnen, sicher ein. Gerade Leute, die kämpfen wollen auf der Matte. Und dann ist es okay, so einen Gürtel zu bekommen. Und diesen Gürtel im Luta Libre zum Beispiel gibt's keine Prüfung. Den holst du dir kämpferisch. Der Trainer sagt dann irgendwann, ja, der hat mich jetzt lange genug beschäftigt oder so, ne? Der hat die Skills, der kann vermitteln in gewissen Weisen. Der weiß, was das ist, der kennt die Positionen alle, der kennt den Pass, der kennt die Verteidigung, der kennt die Submission. Und dann kriegt er halt den Gürtel. Ja, und die Schwarzgurte verleihen dann halt. Also bei uns, in unserem Fall ist es Andy Konda. Ne? Das ist halt die Instanz jetzt, die für mich wichtig ist. Wenn der mir einen Schwarzgurt geben würde, dann wüsste ich, boah, ja.
Ich habe ihn verdient.
Für mich wäre das dann verdient. Mhm. Ne? Wobei ich jetzt für mich persönlich denke, da wir die ja nur kämpferisch verliehen bekommen, ne, oder auf der Matte, sehe ich das jetzt für mich zum Beispiel in komplett weiter Ferne, so einen Gürtel zu bekommen.
Ihr tragt die jetzt auch nicht im Training?
Nein.
Einerseits machen die schon Sinn, weil ich habe es ja auch bei mir im Krav Maga so ein bisschen aufgenommen, bei den Kindern und Jugendlichen verstärkt als bei den Erwachsenen, um gerade wenn du ja, sagen wir mal jetzt, gestern hatten wir wieder im besten Fall über 30 Kinder da in der Halle hast, okay, dass du dann schon siehst, alles klar, da sind die Weißgurte, da sind die Gelbgurte, da sind die Orangegurte, dass du dann auch so mal so ein bisschen auch, also die Sachen in Teile aufbröseln kannst, dass du sagst, so, das sind jetzt die Anfänger, das sind jetzt die Fortgeschrittenen. Und ich merke, ich weiß nicht, wie das jetzt bei den Erwachsenen ist, vielleicht ist das auch so ein Marketing-Ding von diesem HP, dass gerade wenn die Kinder eine Möglichkeit haben, eine nächste Farbe zu holen, das ist wie so ein kleiner Status, den sie so ein bisschen zelebrieren.
Ja.
Dass sie dann auch so ein bisschen anspornen, sagen, ey, ich habe jetzt Gelbgurt, geil, jetzt mache ich den Orangegurt.
Ja, ja. Also das ist Motivation, das sehe ich auch so, auf jeden Fall. Weil ich habe auch jetzt mit vielen Leuten gesprochen schon hier, die auch Krav Maga machen jetzt. Und die sagen, boah, das ist jetzt bald Gürtelprüfung, da gehen die komplett steil drauf, wo ich dann sagen würde, okay. Ne? Aber das ist so individuell, ich hole mir so einen Gürtel und so ein Schwarzgurt zum Beispiel, was ich zum Beispiel, wenn du mit Leuten sprichst, die nicht aus dem Kampfsport sind und du dann sagst du irgendwann mal, ja, ey, der hat einen Schwarzgurt, dann immer, boah, der hat einen Schwarzgurt.
Ey. Ja, das ist so im Kopf drin, ne?
Ja, das ist so, ey, das ist ja auf eine Weise nicht schlecht, wenn du den Schwarzgurt hast, bist du ja voll der Held. Was ja natürlich im wahren Leben komplett anders. Du kannst ein kompletter Zivilversager sein, im Sport gut sein, aber im wahren Leben kompletter Otto.
Ja. Ne? Oder auch im Sport. Also ich kenne genug Schwarzgürtler, jetzt nicht aus dem Krav Maga, aber die vielleicht in Karate oder Taekwondo zu Hause sind. Wenn du siehst, dass du denkst, okay, trainier da erstmal den Bauch weg.
Ja gut, mit der ja.
Ich meine jetzt nicht von der körperlichen Fitness, aber so wenn du siehst, ja, okay, das ist jetzt kein schön ordentlicher Tritt und dafür hast du einen Schwarzgurt.
Ja, das sehe ich auch so teilweise. Aber wie gesagt, man muss also ein bisschen differenzieren. Man muss sich immer klar sein, nicht jeder ist ein Athlet oder so, ne? Trotzdem kann der durch Engagement und viel üben natürlich so einen Schwarzgurt bekommen. Den soll er auch bekommen, ist okay. Ich kann mich aber nur erinnern, dass ich damals und ich war, wenn ich das so sagen darf, sehr talentiert für Taekwondo, weil ich sehr gelenkig, danke.
Bist du auch immer noch? Also wenn ihr den Chris mal verfolgt auf Instagram, da ist fast jedes zweite, dritte Foto gefühlt ein Spagat.
Ja, der kommt auch in der Kneipe immer ganz gut.
Nee, warte mal ganz kurz. Was sagst du denn zu dem Jean-Claude Van Damme Spagat damals da? Ich weiß gar nicht, welcher Film das
da
war.
Da war der Kickbox.
Wo er so geil getanzt hat?
Ja. Spagat war ja, Jean-Claude Van Damme war ja damals in der Zeit, wo wir groß geworden sind, voll der Held. Ne? Ich habe den ersten Mal, wo waren wir da unterwegs? Ich glaube, in Spanien waren wir unterwegs. Ja, in Spanien waren wir unterwegs. Da lief dieser Film, wo er den Bösewicht gespielt hat, sein erster Film überhaupt.
Mit den gegelten Haaren.
Karate-Tiger. Karate-Tiger, genau. Wo er dann zwischen den Ringseilen den Spagat gemacht hat. Ey, super. Damals hatte man auf dem Turnier, ne, ein Typ damals auch kurz danach, zwischen zwei Stühlen so einen Spagat gemacht, bevor der gekämpft hat. Mhm. Ne, wobei ja jeder jetzt weiß, wenn du dich so hart dehnst vorm Kampf, ist die Muskulatur ja relativ entspannt locker. Und das heißt, du bist gar nicht mehr explosiv. Ist gar nicht.
Ist so?
Ist so. Okay. Du dehnst dich leicht, ne, klar, aber nicht so extrem. Und das ist eine extreme Dehnung. Mhm. Und der Typ hat dann noch einen Handstand auf dem Stuhl gemacht und hat dann in der ersten Runde so den Frack voll gekriegt, ne. Also das war dann halt so ein Rumgepose. Spagat ist schon geil und wie gesagt, ich war immer sehr gelenkig, weil ich war auch immer sehr dünn und so. Ich habe, glaube ich, mit 18, glaube ich, noch 72 Kilo gewogen, irgendwie sowas. Ne? War ja 1,86 oder so.
Ich war schon echt
ein Lauch. Da ging sofort der Lauchmelder an, wenn ich irgendwo reingekommen bin. Hab dann wir haben uns andere Leute besucht, anderer Verein, und hab dann gegen den Trainer, der war Schwarzgurt, hab dann Sparring gemacht. Und hab dem dann direkt was vor den Kopf getreten.
Welchen Gürtel warst du?
Ich war, glaube ich, Gelbgurt.
Okay.
Ne? Hab den dann direkt vor den Kopf getreten. Und mein Trainer, der ja immer so sehr auf Bushido war, die Leute, die hier in der Gegend wohnen, die kennen den auch, redet gar nicht drüber. Mhm. Der hat da total gefeiert, hat geschrien wie ein Geisteskrank, gejubelt bis zum Geld nicht mehr, habe ich gesagt. Und ich hab mich dann irgendwann auch gefühlt wie ein ganz Großer, bis ich dann irgendwann raus war aus der Halle und hab dann gemerkt, so, das war ein alter Mann. Ich war 18, glaube ich, oder so. 18 oder 19. Ich war richtig gut drauf. Und der war ein alter Mann. Und der konnte, glaube ich, so mal gerade so bis Hüfthöhe treten. Mehr ging bei dem nicht mehr. Mhm. Der war vielleicht früher ganz gut, keine Ahnung. Ich kannte den nicht. Mhm. Und ich wusste auch nicht, wie lange der den Schwarzgurt hat. Und dann sagst du, ja, das ist ein Schwarzgurt, war vom Apfel getreten, super. Und von dem Tag an wusste ich, ne, so ein Gürtel ist ein Scheißdreck wert.
Ja.
Also,
wenn es
um Kämpfen geht. Wir wollen nicht, ich mache Gürtel hier nicht schlecht, um Gottes Willen. Ich finde, jeder hat dann, wenn er sich so einen Gürtel erarbeitet hat, meinen tiefsten Respekt und so. Weil er macht eine Prüfung, der gibt da Dings rein, meistens bezahlt er auch noch Geld dafür und solche Geschichten. Das ist okay. Und das finde ich als Belohnung hier für den Sport, weil ich dabei bleib die ganze Zeit, finde ich das super. Belohnungssystem funktioniert ja. Du hast dann, ey, der Körper setzt dann, das ist Dopamin, ich will den nächsten Gürtel haben. Ja,
wenn du, ich sag jetzt mal gerade so, auch in der Selbstverteidigung ist es von Vorteil, weil Selbstverteidigung hat keinen Wettbewerb, keinen Wettkampf.
Das ist ja das, was für mich dann immer zählbar war. Ich habe früher, wie gesagt, Kickboxen gemacht, Vaku-Kickboxen.
So was motiviert.
Und dann ist einfach so, die haben später dann auch Gürtel eingeführt und so ein Kram, aber vorher gab es nicht. Du hast einfach so und so viele Kämpfe gehabt und so viele Siege. Und das war deine Vita. Ne? Mhm. So wie im Thai-Boxen auch. Das ist deine Vita. Oder im Thai-Boxen kannst du dann später Kahn gerade machen. Ne? Das ist so ähnlich den Gürtel geraten. Das machen die einfach nur, weil das Gros der Leute möchte das, glaube ich auch. Ich möchte messbar einen Vorteil haben. Wenn jemand auch nicht kämpft, verstehe ich das. Wenn jemand ein Kämpfer ist, der sagt, ey, ich habe jetzt hier 20 Kämpfe, davon habe ich 13 gewonnen, 7 verloren. Ey, das ist eine, daran kann ich das messen. Ist das ein guter oder nicht? Und ich werde dann eingeteilt in A-Klasse, B-Klasse, C-Klasse, D-Klasse Kämpfer. D-Klasse sind Anfänger, A-Klasse sind die besten Kämpfer. So, und darauf kann ich dann festmachen, die ganze Geschichte. Da guckt ja keiner und sagt, ja, ich habe hier einen Schwarzgurt, willst du gegen den kämpfen? Ne? Ja, ist mir egal. Hat er schon mal irgendwann gekämpft? Nein. Und du, wie viel Kämpfer hast du? 50. Ja, dann lass ich die nicht zusammen kämpfen. Das wird kein vernünftiger Kampf. Kein Matchmaker wird das machen. Das ist total doof. Ne? Deshalb ist das nicht messbar. Aber für Leute, die nicht kämpfen, oder wo, wie du schon sagtest, wo es keinen Wettbewerb gibt, ey, das ist geil. Dann sollte man das auch so machen. Und gerade, was für mich jetzt, was ich gar nicht auf dem Plan hatte, was, als du sagtest, ich habe 30 Leute in der Halle oder 40 und kann dann gucken, ich teile das auch in Gürtelklassen. Das macht voll Sinn. Bei den Leuten, die bei mir im Kurs sind, wir sind so immer so im Schnitt so zwischen 10 und 20 Leuten auf der Matte. So, da kenne ich die aber alle. Ich weiß, was die können. So, dann separiere ich die Anfänger raus, die gehen ein bisschen Technik machen, während die anderen sich hauen. Oder die gehen an den Sandsack, kriegen von mir eine Aufgabe und die anderen hauen sich. Und irgendwann gehen die dann mit in Sparring und ich weiß, ich habe die erfahrene Leute, die mit den Sparring machen können und die dann nicht sofort die Kassette weghauen.
Ich habe jetzt zum Beispiel bei den Jugendlichen gerade so einen Fall. Die haben vor der Pandemie eine Gürtelprüfung gemacht.
Okay.
Waren dann auch lange nicht mehr da, sind aber, ich sag jetzt mal, seit einem Jahr auch wieder dabei.
Okay.
Aber du merkst, entweder nehmen sie es nicht mehr so ernst, oder die haben echt viel verlernt, wo ich dann in Bezug auf die Gürtelfarbe schon überlege, irgendwie ist es schade, weil du bist diese Farbe nicht mehr wert. Hab dann auch in privaten Gesprächen mit denen, das waren drei Stück, okay, habe ich zur Seite genommen, ich habe gesagt, was ist los mit dir? Hast du momentan keinen Bock, dann mach eine Pause, aber da bringt nichts, wenn du dich zwingst.
Ja, okay.
Aber ich merke, du hast nicht mehr dieses Feuer und nicht mehr diesen Biss wie vor längerer Zeit. Wir sind ziemlich verschlossen dann, aber du merkst, da sind zum Beispiel jemand, der, weiß ich nicht, den vierten, fünften Gurt hat und jemand mit dem zweiten dominiert, ganz klar.
Ja, aber gut, wenn derjenige mit dem, wie gesagt, da hast du jetzt wieder diese Geschichte mit den Gürtelfarben, der hat sich irgendwann mal erarbeitet.
Ja.
Das heißt ja nicht, das ist ja genauso, wenn
Aber er ist jetzt, ich sag jetzt mal, bedeutend schlechter.
Ja.
Wenn nicht sogar die Hälfte schlechter wie zuvor.
Ja, aber er hatte den Level irgendwann.
Ja.
Er hatte den Level irgendwann mal und dafür hat er den Gürtel bekommen. Der hat ja nicht dafür bekommen, dass er jetzt immer auf diesem Level bleibt. Das heißt aber, den Gürtel, der gehört ihm jetzt.
So, und darauf will ich hinaus. Vielleicht war der Schwarzgurtträger, dem du einen vor dem Apfel gehauen hast, vielleicht damals auf dem Niveau.
Ja, das kann gut sein.
Und ist dann so abgestuft. Dann ist die Frage.
Ja, die Sache ist ja die. Die Leute erwarten von einem Schwarzgurt immer, dass er immer gewinnt oder immer alle anderen Gurte. Das ist ja nicht so.
Ja, nicht immer gewinnt, aber dass er wenigstens dieses Level beibehält und nicht schlechter
wird.
Ja, aber
guck mal, wir werden älter, wir werden stärker, wir holen uns eine Verletzung oder wir familiär, beruflich oder so, müssen wir den Sport ein bisschen dran geben, da kannst du ja nicht erwarten, dass du auf dem Level wieder einsteigst. Du kannst dich vielleicht irgendwann mal wieder dahin arbeiten. Jetzt ist so, Leute wie ich oder Stefan oder du, die bleiben immer dem Sport irgendwie erhalten. Ich bin verletzt, ich trainiere meine Verletzung herum, weil ich habe einfach Bock auf den Sport. Man ist so tief in diesem Sport drin, das ist ein Teil meines Lebens, ein großer Teil. Hat mir echt viel gebracht in meinem Leben, hat mir viele gute Leute habe ich kennengelernt über diesen Sport. Ich habe viele gute Erlebnisse, natürlich auch viel Scheiß erlebt in dem Sport, aber viele, also guten Ergebnisse überwiegen. Und wenn du das einmal zum Teil deines Lebens gemacht hast, dann ist das natürlich anders, als wenn jetzt einer sagt, ah, ich höre jetzt auf. Darf ich fragen, die drei Schüler, die du da hattest, welche Gürtelfarbe?
Lila. Lila und grün.
Ja, lila und grün. Ja, guck mal. Bei uns im Sport ist so ein, gab's auch so ein Menace, so in den sozialen Medien. Sobald die einen Blaugurt erreicht haben und es tatsächlich so gewesen, sind die weg aus dem Sport. Mhm. Also, keine Ahnung, der Blaugurt ist so ein Scheideweg, weißt du? Alles, was danach kommt, so ein bisschen Blaugurt machen die Leute, und alles, was danach kommt, die dann dabei bleiben, weißt du, die werden wahrscheinlich für immer dabei bleiben.
Ja, aber warum ist das so?
Ich habe keine Ahnung, aber das kommt auch nicht von mir. Ich habe das irgendwann mal gelesen und dann haben wir mal diese Gürtelfarben, haben wir mal die Gürtel verliehen und wir und dann bei Blaugurt tatsächlich war die nicht mehr da.
Von was für einer Zeit reden wir klassisch bis zum Blaugurt bei euch? Wenn sich als einer gut reinhängt.
Ist talentabhängig, wirklich. Du musst ja gucken. Da sind welche, die kommen dreimal die Woche zum Training, gibt welche, die kommen nur einmal die Woche zum Training, die würden wohl gerne öfter kommen und so. Und dann haben wir welche, die kommen alle paar Wochen mal, sagen, ja, warum krieg ich keinen Blaugurt? Ich mach die hier alle weg. Ne? So, ich sag, ja, aber wenn die Blaugurtverleihung war, ne, warst du nicht da.
Was machst du denn zu solchen, die so sagen, kommen alle drei, vier Wochen mal vorbei und sind aber auch dann besser als die, die dreimal die Woche trainieren?
Ja, sind halt super talentiert und die trainieren halt anders. Ne? Mhm. Die trainieren halt noch woanders oder trainieren anders. Mhm. Ne? Wir haben zum Beispiel einen, der ist super stark. Und der ist auch super talentiert, der kann sich super Dinge merken. Ne? Und der kommt da tatsächlich alle paar Wochen mal vorbei und sagt dann und macht dann so alle anderen weg. Es ist ja auch ein bisschen schwerer als alle anderen, der wiegt so 110 Kilo knapp. Ne? Und wir haben richtig, richtig guten Brown Belt, der Timo, ihr Bärenfalle. Ne? Er sagte letztens zu mir,
Bärenfalle?
Die Bärenfalle, ja. Wenn du mit dem kämpfst, ist also eine
Bärenfalle. Sagt ihr zu ihm oder ist wirklich sein
Spitzname?
Okay. Ja.
Und
erklär mal gleich aber, warum Bärenfalle.
Ja, wenn du dich irgendwo rein, wie gesagt, wenn du dich irgendwo erwischt, ne, ist das, ob du eine Bärenfalle hängst, dann ist wirklich. Und der sagt auch, du, ich hab den nicht runtergekriegt, ne? Ich hab machen können, was er wollte, und der hat mich jedes Mal runtergekriegt. Naja, ich sag Timo, der wiegt 20 Kilo mehr. Mhm. Deshalb gibt's Gewichtsklassen.
Ne? Timo ist auch, glaube ich, ein bisschen kleiner, ne?
Timo ist ein bisschen kleiner, aber der hat eine typische Ringerfigur, eigentlich optimal so für den Sport, ne? Aber das ärgert den natürlich dann auch, ne? Weil er die ganze Zeit dabei ist.
Ja, aber was ich weiß nicht, ob das jetzt ein Zwiespalt von mir ist, aber ich denke dann so, am liebsten so im Affekt würde ich dann zu den, was du nicht machen kannst, und das ist jetzt auch nicht ernst von mir gemeint, aber so im Affekt denke ich so, normalerweise müsste man zu den Leuten hingehen, den Gurt wegnehmen und einen Gurt drunter wieder geben.
Ja, ich sag mal so, ne, besser ist es natürlich dann einfach die Leute wieder zu motivieren.
Schaffe ich nicht. Also die beiden schaffe ich nicht. Ich
hatte die werden dann wahrscheinlich den Sport irgendwie so dran geben.
Die sind in, genau, die sind in einem pubertären Alter. Ja, das heißt, die sind voll in der Pubertät.
Ja, jetzt kommen natürlich andere Sachen.
Und du merkst, ich will jetzt nicht sagen, dass die gezwungen werden von ihren Eltern, da teilzunehmen, aber du merkst, dass es mit Sicherheit nicht, ja, ich sag jetzt mal, deren Wunsch ist, auch heute ist Montag, heute ist Mittwoch oder heute ist Freitag, ich gehe zum Training. Also ich denke mal schon, dass die so ein bisschen gestriezt werden. Du machst was sportlich, sonst suchst du dir was anderes.
Also die Eltern sagen oft, ich habe ja bei meinen Kindern was Musikunterricht. Pass mal auf, ich bezahle das, du gehst ja jetzt hin. Mhm. Ne, wenn du das nicht mehr willst, dann sag das.
Aber merkst du auch, dass dann Fortschritte kommen?
Ja, die waren beide halt sehr talentiert. In der
Blockflöte oder was?
Nee, die Geige und...
ach, du meine Güte.
Ja, die Große wollte Geige spielen, schon seit die kleines Kind war. Ich habe ihr erst so eine Plastikgeige besorgt und dann hat die das nach einer halben Stunde in die Ecke gefeuert. Da war die 5 oder 6. Ich bin eine richtige Geige. Und ich hatte so Stradivari im Hinterkopf. 1 Million. Mhm. Kannte mich mit Geige gar nicht. Also meine Frau ist musikalisch.
Hättest du erst eine Ukulele gekauft?
Ja.
Bis du ein bisschen merkt, dass das eine Geige ist, dann.
Und nee, die hat dann wirklich echt gut gespielt, Geige. Und ja, die brauchte halt nicht üben, die konnte das einfach. Also der hat dir dann einmal gezeigt, der Geigenlehrer, und das war ein guter. Und bis zum 18. Lebensjahr hat die tatsächlich dann durchgezogen. Ne?
War das hier städtische Musikschule?
Ja, nee, Musikschule in Dorsten dann aber.
Ich hatte einen Freund, der ist Drummer und der war 6 Jahre als Kind in der Musikschule. Ja. Und dann hat er irgendwann mal seinen Vater besucht, der aus Ungarn kommt und in Ungarn lebt,
ja,
von seiner Mutter getrennt, also von seiner Frau getrennt. Mhm. Und der war früher in den 70ern in so einer Metalband in Ungarn.
Ja, ja.
Und dann hat er den für die Sommerferien besucht. Und als er wiederkam, sagte er, ey, ich habe in den 6 Wochen mehr Schlagzeug spielen gelernt als in meinen 6 Jahren in der Musikschule.
Ja gut, das muss man jetzt mal gucken, ey, 1:1-Betreuung, ne?
1:1-Betreuung und er hat die Scheiße gespielt, die er auch hört.
Ja, genau, jetzt sind wir wieder bei dem Black Belt, von dem wir eigentlich schon weg sind, hier von dieser...
War ja auch mit Absicht. Ja, aber ist das 1:1-Betreuung?
1:1 intensiv ist natürlich geil, ist ja gar keine Frage.
Aber da fehlt doch auch dann auch wieder die, ich sag jetzt mal, Karate abhängig jetzt von den Techniken und von der Kata. Aber wenn du jetzt, sagen wir mal, im klassischen Kumite oder im wirklichen Kampf,
ja,
dann brauchst du doch auch mal jemanden, der
ja
größer kannst, ist, ja, andere Figur hat.
Genau.
Du kannst ja nicht immer dann mit dem gleichen trainieren.
Das ist genau. Du trainierst ja dann auch teilweise gar nicht mit dem gleichen. Der hat ja dann auch noch gesprochen von jetzt gerade so Corona-mäßig so Online-Unterricht.
Das ist ja noch schlimmer. Da kannst du nichts korrigieren.
Also, wie gesagt, ich finde, bei Karate, was mich so beeindruckt bei Karate oder bei diesen traditionellen Kampfkünsten, ist dieses Kime, weißt du, dieses auf den Punkt, baff, reinzuknallen. Was übrigens für die Gelenke nicht besonders geil ist. Ich kenne viele, die echt schon...
Durch diesen Schlag, oder
ja, was? Ja, künstliche Hüftgelenke haben bei den Kicks und so. Das sieht toll aus. Das macht voll Eindruck. Ey, ich bin da jedes Mal total begeistert von. Wenn jemand sehr gut Karate kann, ne, boah, das ist für mich immer noch so, wow. Weil ich bin ja auch der Meinung, es gibt kein schlechtes System, sondern es gibt einfach nur schlechte Kämpfer. Ne? Du hast in jedem System Kämpfer, die wahrscheinlich in jedem anderen System gut aussehen. Ich meine, guck dir damals an, K1, ne, die kam aus dem Vollkontakt-Karate, die kam aus dem Kung-Fu, die kam aus dem Thai-Boxen, die kam aus dem Kickboxen, und teilweise aus dem Boxen haben ein bisschen Kicken gelernt und das waren immer geile Kämpfe. Ne? Spektakulär. Und die haben das ja extra gemacht, um das zu vergleichen. Mhm. Und darauf ist ja dann irgendwann mal Ultimate Fighting entstanden. Ne?
Wobei, wenn du jetzt mal so ein bisschen Revue passieren lässt, die ersten Ultimate Fighting Championships, war schon geiler, wenn da einer mit dem Gi auf einmal drin steht und der andere gegenüber in der Muay Thai Hose.
Genau.
Jetzt hast du ja wirklich nur noch MMA gegen MMA, oder?
Ja, ja, genau. Und MMA ist jetzt eine eigene Sportart geworden, klar. Man merkt es. Also wir haben, wie gesagt, ich komme ja vom Kickboxen, Thai Boxen, Stefan kommt von Lutter Livre, Kung Fu. Sobald zusammengebaut wird für uns vernünftig funktioniert, dann natürlich im heutigen Zeitalter von YouTube, Social Media und solchen Geschichten, haben wir jetzt natürlich Bücher und so was, wir konnten uns dann natürlich fortbilden und haben uns Dinge drauf geschafft oder so. Aber die Jungs, die wir trainieren, die jetzt direkt von vornherein MMA lernen, das ist eine ganz andere Nummer. Ne, die gehen einfach zum Takedown, die denken da gar nicht über drüber nach, wo du jetzt sagst, oh komm, ich bleib im Stand, die holen sich den Takedown, machen solche Geschichten und da ist es schon richtig gut zusammengefügt. Das passt super. Das merkst du schon. Das ist eine eigenständige Sportart auf jeden Fall. Weil ist auch sehr umfangreich. Ob das jetzt Cagework ist, an der Wand, solche Geschichten. Was ja in vielen Schulen auch vernachlässigt wird. Ne? Du kannst auch als guter Thai-Boxer. Ich habe damals mal mit einem Freund von mir, hat erst Kickboxen gemacht, ist dann zum WT gewechselt, im Zung. Damals hier Kernspecht. Ne? Das war ja dann so ein Franchise-Ding.
Und ist sie, glaube ich, immer noch.
Die waren ja wirklich gut. Wir haben auf der WM in München damals, der Vaku-WM, haben wir Emin Boztepe gesehen. Das war ja so ein Video, was da um die Welt ging. Also heutzutage wäre der ja voll der Held und voll bekannt.
Was für ein Video?
Ja, wieder so die Vorführung gemacht hat, da mit verbundenen Augen. Ach so, okay. Und solche Geschichten. Ne? Das war super beeindruckend für Leute, die sich schon immer jetzt mit diesem Sport und Selbstverteidigung und so, wir haben ja alle mal angefangen, uns um selbst zu verteidigen. Mhm. Haben uns das mal angeguckt. Und das war schon mega beeindruckend. Und irgendwann hat er WT gemacht und war auch relativ gut schon. Und sagte aber dann irgendwann zu mir, pass auf, wenn ein guter Boxer kommt, ein guter Kickboxer, oder ein Kyokushinkai-Sportler oder ein Thai-Boxer oder irgendwas, sagt er, was ist los? Sagt er so. Den haust du nicht mal eben so weg. Mhm. Der war da sehr realistisch in der ganzen Geschichte. Ne? Und das ist halt so. Wenn du Vollkontakt trainierst, dann ist egal, was du machst, du lernst Schläge einzustecken, du lernst Schläge auszuteilen und du weißt, wie es ist, getroffen zu werden, du weißt, wie es ist, zu treffen. Das gibt dir schon mal einen richtig großen Vorteil. Wir reden jetzt hier nicht, wenn dir einer mit dem Messer kommt, mit einer Keule, mit dem Hammer oder mit einer Kalaschnikow. Ne?
Ich weiß nicht wieso, aber ich komme da jetzt gerade drauf. Du hast gesagt, man lernt einzustecken. Und ich glaube, jeder kann sich erinnern, als er das erste Mal irgendwie einen vor die Mappe bekommen hat. Ja. Das ist ja in dem Moment wie so ein Filmriss. Ne?
Genau, genau.
Was sagst du zu Leuten, die überhaupt keine Gewalterfahrung haben oder noch nie Gewalt irgendwie erfahren haben oder gesehen haben?
Ja.
Und bestes Beispiel, dann kann ich mich besser erklären. Wir haben hier in der Straße eine Familie, da ist das Mädchen 17, die macht gerade Abitur.
Okay.
Und hier an der Gesamtschule Horst war letztens ein Vorfall. Da haben, ich glaube, 5 oder 6 Jungs einen anderen Jungen so dermaßen zusammengeprügelt, dass der auf dem Boden lag, Blut überströmt.
Mit 5 oder 6 Stück?
Geil. So mit 5, ja. Okay. War aber wohl auch so, wie sich rausgestellt hat, irgendwie so. Der Junge hat mit Drogen gedealt und dann ist ja egal.
Ja, ja.
Auf jeden Fall, sie hatte das erste Mal in ihren 17 Jahren das live gesehen.
Ja.
Viel Blut, sie hat dem Jungen geholfen aufzustehen, ja, war mit Blut überall beschmiert.
Ja, das geht ja.
Die hatte echt zu knacken.
Ja, glaube ich.
Und ich weiß aus meiner Jugend, dass viele gesagt haben, ich darf hier so Sachen wie Tom und Jerry nicht sehen, weil die sind so ein bisschen gewaltverherrlichend. Wie stehst du zu, ich sag jetzt mal, Eltern, wo ist jetzt eine andere Richtung, aber da kann man jetzt auch mit Erwachsenen einen Gleichbezug stellen, die sagen, ich schotte mich generell von Gewalt ab.
Das ist ja eigentlich keine schlechte Sache. Ne? Wenn Gewalt, aber Gewalt ist existent.
Mhm.
Also Gewalt ist da. Es wird immer Leute geben, die sagen, oh, ich bin körperlich überlegen, ich nutze das jetzt aus. In der idealen Welt, in der perfekten Welt.
Passiert aber nicht.
Hätten wir sowas nicht, aber dann hätten wir auch keinen Krieg.
Mhm.
Dann brauchten wir auch unsere Häuser nicht abschließen oder unsere Autos nicht abschließen, weil jeder das andere, den Eigentum von dem anderen oder seine eigene Privatsphäre respektieren würde. Das ist aber leider nicht so. Wir haben oft jetzt ja auch, gerade wenn Mädels zu uns kommen oder Frauen zu uns kommen und trainieren, haben wir das oft.
Ihr habt momentan gute Frauen, habe ich gesehen im Video, ja, ne?
Die sind richtig gut.
Respekt.
Ja, finde ich auch.
Ja. Ne? Erzähl, ich wollte die nicht unterbrechen.
Nee, und wenn die dann Gewalt ausgesetzt sind, oder die sagen, erste Mal, was die sagen, ja, ich kann niemanden schlagen. Und wenn ich dann vor denen stehe und sage, ey, hau mich doch mal. Ne?
Machen sie aber keine 100% dann.
Nein, die trauen sich nicht zu treffen. Mhm. Die schlagen dann in die Luft um des Schlagens willen und ich sage, da bist du hier falsch. Weil du musst hier schon treffen, ne? Und dann habe ich ja ich habe ein gutes Video, wo eine von unseren Frauen mich total verplästert hat. Ich habe ja dann aber extra Ellenbogen schon angezogen. Ich habe so einen Helm mit so einem Visier an und eine Weste. Und die prügelt dann mal voll auf mich ein. Ne? Und einfach mal, um zu gucken, ey, wie ist das? Ich habe da so einen Selbstverteidigungskurs mal gegeben. Ich halte nichts von Selbstverteidigungskursen.
Mhm.
Also ich finde, ich sage denen dann immer,
danke.
Sucht euch einen Verein.
Ordentliches.
Weil Üben macht sicher.
Ja.
Und auf diesen, es sind Bekannte von mir, die sagen, kannst du uns mal was zeigen? Ne, um so ein bisschen sicher zu werden. Das Einzige, was ich da mache, ist halt, wir arbeiten halt viel mit Psychologie.
Mhm.
Solche Geschichten. Wir gehen auf Konzepte ein. Und solche Sachen wie, wenn du nachts und abends unterwegs bist oder wenn du im Dunkeln im Wald joggst, lass die Kopfhörer raus.
Ja. Ich weiß, oder jogg im Dunkeln im Wald nicht. Ne?
Genau. Oder such dir eine beleuchtete Strecke oder mach mit mehreren und solche Geschichten. Und da ist halt auch so. Die haben schon ein Problem, laut Nein zu sagen. Ich sag, du schlägst jetzt zu und sagst laut Nein. Haben die ein Problem mit? Echt?
Mhm.
In der Halle. Ich sag, es sind alles Freundinnen von dir. Du kannst hier schreien, wie du willst.
Ja,
du
aber die sind
auch
blockiert.
Du kannst mich auch mit Hurensohn ansprechen. Das ist mir total egal. Ich sag, schrei einfach. Nein. Ne? Ich sag, du musst mal klar machen. Und dann sagst du, unterstreichst du da mit dem Schlag. Ne? Und die haben dann echt ein Problem mit. Und das sind eben so, du bist gewaltfrei aufgewachsen. Ich finde Gewaltfreiheit super. Total geil.
Weiß ich nicht.
Ich find's super. Weil ich muss mich nicht schlagen oder so. Ich muss den ganzen Scheiß nicht. Das Problem ist aber, ein kleiner Teil der Gesellschaft, ein sehr kleiner Teil der Gesellschaft sieht er komplett anders. Und wenn ich an so einen mal komme, ist es für mich praktischer und realistischer zu wissen, oh, das Kind ist hier rundgegangen. Ich kann nicht jeden Kampf gewinnen, das ist mir völlig klar.
Also,
aber ich weiß, meine Optionen sind ganz gut.
Ja, weswegen ich das jetzt gerade angesprochen habe mit dieser Erziehung und dass die Leute so ein bisschen sich von Gewalt abschotten, ist, dass das gerade, was du gesagt hast, habe ich selber auch gesehen, auch erlebt. Dass viele, auch Jugendliche oder so, komplett diese Scheu haben, was ja eigentlich nicht verkehrt ist, zuzuschlagen, aber du merkst, dass sie richtiges Problem damit haben. Und ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, ob ich mit dir darüber gesprochen hatte, meine erste Gewalterfahrung war ziemlich, weiß nicht, wie alt ich da war, 12, 13, wo sich so Asoziale hier, hatten wir, glaube ich,
gesprochen, haben wir, ne?
Siehst du, ist das gleiche Thema, was wir im Auto haben. Muss ich nochmal kurz erklären, wir haben hier so eine Assi-Familie gewohnt, hier in Gelsenkirchen damals, Anfang der
90er. Eher selten hier in Gelsenkirchen.
Anfang der 90er und die sind rumgezogen und haben, ja, damals abgezogen, so sagt man hier. Gib mal Schuhe, damals waren so die Adidas Torschen, Nike Huarache Ära. Und das war das erste Mal, wo ich gesehen habe, wie ein Freund von mir einen Kopfstoß von dem bekommen hat. Und also da war ich wirklich für 2 Tage in meinem Zimmer und wollte erstmal nicht mehr auf die Straße, weil ich gemerkt habe, boah, das hat mir echt zu schaffen gemacht.
Habe ich dir auch erzählt, ne? Der Udo Brill, der hat mich auch immer so, ne? Immer auf dem Weg zur Schule mich abgefangen, ne? Und ich habe da ja schon mal geguckt, ob ich den irgendwie finde noch mal im Internet.
Einfach. Hast du nicht gefunden?
Habe ich nicht gefunden, sein Glück.
Ja, vielleicht hat er geheiratet. Dann haben wir einen ja. Aber guck mal, wir kommen jetzt wieder, ohne dass wir irgendwas haben. Also ihr könnt mir wirklich glauben.
Kein Skript.
Wir haben hier echt kein Skript, aber das, was wir gerade reden, sind quasi so die gleichen Sachen, die wir auch im Auto gesprochen haben.
Ja, also von Hölzchen auf Stöckchen. Ne?
Und noch nicht mal irgendwas großartig jetzt aufgeschrieben und erfunden.
Also die erste Backpfeife, die ich bekommen habe, irgendwann mal, stand ich auch nur, da liefen mir so die Tränen raus, ich war wie eingefroren, ich konnte nichts machen.
Und wenn du dann im Erwachsenenalter eingefroren bist, dann kann es noch gefährlicher werden, ne?
Ja, wie gesagt, man lernt das ja auch, er lehrt das ja auch, ich weiß ja auch, wenn jemand sein Handy haben will, dann Portemonnaie, dann gibt's das eben da.
Genau.
Ist das eben so. Ist nur Geld. Ist nur Papier. Das ist okay. Gibt aber auch Situationen, da lassen die dich einfach nicht mehr raus. Und du weißt jetzt, wenn ich mich jetzt hier nicht wehre, und es gibt Videos noch und nöcher, wo die Typen einfach sich nicht wehren und trotzdem so lange auf die Fresse kriegen und dann hinfallen und dann auf die eingetreten wird und so. Ich will so nicht sein. Ich will nicht da auf dem Boden liegen und im Krankenhaus landen, weil irgendwelche Typen Bock haben, irgendwelche Opfer zu verhauen. So grundsätzlich ist eine selbstbewusste Haltung, ja, die du dann auch lernst, wenn du einen Kampfsport, einen Kampfkunst machst, die dein Selbstbewusstsein an, wir reden nicht von Arroganz, wir reden hier wirklich von Selbstbewusstsein. Die meisten Leute suchen sich Opfer. Und wenn du ein Selbstbewusstsein hast und das auch ausstrahlst, dann bist du kein Opfer. Und niemand möchte einen Gegner von denen. Manche vielleicht, aber nicht alle. So ein kleiner Teil, weil normalerweise wollen die dann, gerade wenn es um Abziehen geht. Und das ist ja heutzutage auch wieder komplett Mode.
Ja?
Ja, ist klar. Hey, Handys und so.
Ich bin nicht mehr auf der Straße unterwegs.
Das schürt natürlich auch Neid oder so, wenn so ein 13-Jähriger mit einem, iPhone 13 rumrennt oder so.
Ja, aber kannst du mit dem iPhone noch was anfangen, wenn das Ding eh blockiert ist?
Ich habe von iPhones gar keine Ahnung. Ja. Ich stehe dem auch sehr.
Also mir haben sie mal ein Handy aus dem Auto geklaut in Herne und dann habe ich dann probiert, irgendwie das wieder zu orten und dann hatte man mir auch bei Apple gesagt, der kann da eh nichts mit anfangen, großartig. Wenn das Ding blockiert ist, ist er blockiert.
Ja, dann, Apple sagt, die im Apple-Shop sagen sowas und die kennen dann immer irgendwelche Typen, die da irgendwas umlöten oder so.
Gut, das kann sein.
Ne, also das geht schon oder so. Die machen das schon. Ja. Ist genauso wie mit modernen Autos. Die sagen auch, lohnt sich nicht zu klauen. 1000 Sicherheitssysteme und.
Ja gut, die bauen sie auseinander und verkaufen die Ersatzteile. Ne? Ja gut, kann natürlich beim iPhone auch sein.
Wie gesagt, lass uns aufhören mit dem Scheiß hängen.
Aber wir sind in der Folge, wo wir es aufgenommen haben, gerade in Polen angekommen.
Genau.
Und dann hatten wir, oder ich habe dich gefragt, weil wir gerade hier in Polen sind, also ich meine jetzt nicht gerade, aber in der Folge, die nichts geworden ist, da hatten wir uns über polnische Kämpfer auch noch unterhalten, über die Zawada-Brüder.
Zawada-Brüder, dann Christoph Jotko, der jetzt in der UFC kämpft, ne, und die ganzen Leute im KSW. KSW ist ja eher außerhalb von den USA, sagen wir mal, mit einer der größten Organisationen. Auch hier, wo sehr viele gute Kämpfer kämpfen und die nicht in die UFC gehen, weil die beim KSW einfach besser bezahlt werden.
Wofür steht nochmal KSW?
Boah, das ist eine polnische Abkürzung. Also wir haben festgestellt, wo wir in Polen waren, unser Polnisch ist nicht besonders geil.
Polnisch ist aber auch extrem schwierig. Ich hatte, jedes Mal, wenn ich KSW lese oder höre, erinnert mich das an KWS. Das ist die Abkürzung von Serdar Somuncu Kackwurstschnüffler. Deswegen habe ich jedes Mal Setters und Mundschuh kurz im Kopf, wenn ich KSW. Aber KSW will ich schon mal irgendwie, weiß nicht, Combat, Street?
Ja, nee, mit Street hat das gar nichts zu tun. Das heißt irgendwie mit Kämpfen, bla bla bla. Polen hat super viele Schwarzgurte im Luther Livre und noch viel mehr im BJJ. Viel mehr, Polen ist ja kleiner als Deutschland, hat aber viel mehr Schwarzgurte zum Beispiel. Weil ich weiß das vom Frank Boczynski aus Berlin, weil die sich gerne mal, in Berlin liegt ja jetzt nicht so weit weg, sich dann für Seminare rüberholen, weil die erstmal sehr gut sind und auch noch einigermaßen bezahlbar. Manche sind ja komplett aus der Welt, wenn es um Bezahlung geht für ein Seminar. Ne?
Es gibt so Nationen, die sind echt federführend, was das angeht, ne? Ob es jetzt Kickboxen ist, Niederlande, ne?
Ja, genau. Aber wie gesagt, polnische, wir haben in Nowaku und auch im Thai-Boxen, polnische Kickboxer, Thai-Boxer auch richtig gut. Die haben halt eine gute Attitüde und die trainieren richtig geil, richtig hart. Hier Fighter M-Stack, ne, das ist so in Oldenburg ist der, das ist, ich weiß gar nicht, wie der gute Mann heißt jetzt, der ist auch im Luther Livre sehr aktiv, hat sich mit seinem Gym auch selbstständig gemacht, hat mal in so einem alten Pferdestall angefangen und so. Hey, das sind taffe Kämpfer und die nehmen auch jede Herausforderung an und so, ne. Finde ich schon richtig gut. Und die sind immer knüppelhart, auch wenn die hier ADCC kämpfen oder so, ne. Die sind richtig gut. Bei Polen muss man immer aufpassen, die sind auch, also, was den eigenen Körper anbetrifft, sind die nicht so, also wir sind ja dann
pingelig.
Die sagen, ey, ist mir scheiße, reiße ich mir die Bänder eben, hol den scheiß Pokal, ne. Wo ich jetzt sagen würde, nee, scheiße, nimm den scheiß Pokal mit, ne. Ich will, meine Bänder sind mir viel wichtiger, ne.
Ja, ich glaube, da ist auch die gleiche Unterhaltung, die wir jetzt gerade wieder im Auto hatten, weil ich hatte dann angegeben, dass hier mein Arbeitskollege, der Josef, ja auch aus Polen kommt. Der ist über 50 und
ja, ich habe mit ihm gearbeitet, das ist ein netter
Typ. Ja, und wenn die Flex läuft, die Fächerscheibe, ja, und der macht die aus, der wartet nicht, bis die Scheibe steht, sondern der bremst die mit der Hand, mit der flachen Hand.
Aber der ist ein richtiger Rupper, ne? Wer soll den LKW entladen?
Ja, aber das ist dann auch wieder so Erziehung und wie wird man so ein bisschen erwachsen?
Genau.
So dieses Ruppige und dieses interessiert mich nicht.
Ja, irgendwie. da hast du eben diese Weichspülmentalität noch nicht, die teilweise jetzt hier den Kindern anerziehen.
Kriegst du das mit bei dir so?
Oh, jetzt
in den vergangenen Jahre?
Meine Kinder,
da war ja nicht deine Kinder, ich meine jetzt so, wenn Leute zu euch kommen. Ihr habt ja auch viele junge
Jüngere. Ja, ja. Aber wir nehmen die ja, wie gesagt, wir nehmen ja keine Jugendlichen. Wir nehmen die ab 16. Also wenn die Reife haben, weil ich kann jetzt so einen 12-Jährigen oder einen 10-Jährigen nicht beibringen, wie man Arm bricht. Ich bin da kein Fan von.
Ja gut, aber du hast einen 16-Jährigen und du siehst ja den Unterschied zu den 16-Jährigen heute in Bezug zu früher.
Ja, die sind anders drauf. Also du hast solche und solche. Ne? Das wär jetzt vermessen zu sagen, ja, die sind alle Weichspüler, das stimmt ja nicht. Mhm. Ja, aber du hast tatsächlich welche, die sind gekommen und dann hast du gesehen, okay, ja, das ist schon. Und ich freue mich dann, wenn die dabei bleiben und dann tatsächlich, also wenn wir die von der PlayStation wegkriegen, ne, und die tatsächlich dann im wahren Leben, weil die sagen dann tatsächlich, ja, ich bin da mal drauf gekommen, weil ich das auf dem Playsee gespielt habe. Ne? Mhm. Und dann sage ich so, das ist geil. Ne? Mhm. Wenn die Leute dann kommen und dann auch dabei bleiben. Wir haben zum Beispiel Polizisten gehabt, die da sind. Der sagte, ich sag so, und dann waren die beim Training und der sagte zu mir, boah, in den 2 Stunden hier habe ich mehr gelernt als in der ganzen Selbstverteidigungsausbildung bei der Polizei. Ja, aber der ist aber auch nie wiedergekommen, weil ihn das einfach, ich habe ihn dann irgendwann mal getroffen im Studio, ich sag, und? Nee, das war mir zu anstrengend.
Echt, hat er gesagt?
Ich sag, in deinem Job, ganz ehrlich? Aber ey, das muss jeder selber wissen, ne? Ich sag, der hat vorher Badminton gespielt, ne?
Wir hatten die Diskussion, glaube ich, ja schon mal, ich weiß nicht mit wem, auch in irgendeiner Folge, dass ich es nicht verstehen kann, wenn du als Polizist ausgebildet wirst, dass du dich dann noch im Nachhinein in der Freizeit selber drum kümmern musst, dass du sicher bist. Also sowas muss eigentlich in der Ausbildung und während des Dienstes irgendwie noch als Pflicht stehen. Sei es jetzt BJJ oder Luther Libre oder Kickboxen, halt eine effektive Möglichkeit, sich mit den Leuten auf der Straße auseinanderzusetzen.
Also wir haben
aber dem wird ja selber nahegelegt, nur wenn sie sich weiterbilden wollen, können sie es ja in der Freizeit machen.
Aber da wird zum Beispiel nicht gerne gesehen, wenn die zum Beispiel MMA machen oder Thai-Boxen. Wird nicht gerne gesehen.
Weil? Vorurteile.
Ich nehme an, Vorurteile und einfach so, die Leute kennen sich halt nicht mehr aus. Die Ausbilder sind teilweise
zu alt.
Also ich kenne jetzt welche wirklich, die machen dann so diese Handhebel noch und solche Geschichten. Das ist einfach nicht mehr up to date. Mhm. Ne? Und wenn ich jetzt so sehe, wenn ich Polizist wäre, jetzt anfangen würde als junger Mensch, Alter, ganz ehrlich, also Krav Maga, MMA, Thai-Boxen, ne, Boxen, Kickboxen.
Alles quer durch.
Also ich würde mir eine Vollkontaktsportart suchen. Alleine um die Möglichkeit zu haben, eben aus diesem Grund, wo wir schon gesprochen. Ich weiß, wie Schläge eingesteckt werden, ich weiß, wie Schläge ausgeteilt werden. Allein um für mich zu timen jetzt, wenn ich jemanden hier ins Gesicht schlage, ne, ey, da kann was brechen oder was, da geht was kaputt. Ne? Deshalb finde ich jetzt, Andy Konda zum Beispiel hat mir erzählt, der hat damals in seinem Studium an der Tür gearbeitet und hat dann gesagt, irgendwann ist er dann mal, hat er aus Versehen mal einen ausgechoked beim Rausnehmen und hat dann festgestellt, ey, das ist viel geiler, als dem was aufs Maul zu hauen, weil A, ne, sagt er so, du hast die Hände nicht verletzt, ne, B, der ist nicht verletzt und C, die wachen nach dem Auschoken, wachen die auf, ne, und sind komplett aggressionsfrei.
Ich hab jetzt mal eine Frage wegen dem Auschoken. Ich habe mal gehört, dass auch schon vorgekommen ist, dass Leute jemanden ausgechoked haben und die waren wohl ein bisschen älter und es hat sich was gelöst, halsschlagadermäßig und haben dann Schlaganfall erlitten. Stimmt das?
Habe ich noch nicht gehört.
Ja.
Würde ich aber jetzt auch nicht ausschließen. Aber jetzt, ich choke jemanden und dann steigt der Blutdruck ja enorm. Ne? Sondern das Gehirn sagt dem Körper jetzt, ich kriege kein Blut mehr, mach mal was.
Ich gehe im Standby.
So, dann, ne, bub, dann geht der Dings, dann geht der Blutdruck hoch, ne, Herzschlag erhöht sich, so, irgendwann schläfst du dann ein. Dann fangen die Muskeln an zu zittern, weil das Gehirn immer noch sagt, ich brauche Blut. Ne?
So, das Muskel, heißt, du lässt dann los.
Ah, du lässt los, einfach wenn er schlaff wird, das dauert
gut,
so
ja, 10,
15 Sekunden.
Gut, du lässt los, wenn er schlaff ist und weg.
Ja.
Bist du dann hundertprozentig sicher, alles klar, der steht wieder auf? Weißt du, also, was ich meine?
Da ist doch eine Frage, wenn ich jemanden ins Gesicht schlage, also wenn ich einen Knockout mache, steht er wieder auf?
Ja.
Weiß ich nicht.
Ja.
Also wir,
nee, die Frage ist jetzt, ist die Gefahr
also wir,
geringer?
Meiner Meinung nach ist Auschoken gesünder als einen Kopf-K.O. zu bekommen.
Ja.
Auf jeden Fall, weil da geht nichts kaputt im Gehirn. Bei jemand, der gesund ist, also ich persönlich, ich choke die Leute nicht aus, ich lasse vorher immer los. Also das wäre ein Versehen. Ich habe, glaube ich, aus Versehen mal einen einschlafen lassen. Aber
im Training?
Ja, im Training. Und das wäre dann, die wachen dann einfach mal auf. So wachen auf und nach 5 Sekunden, 10 Sekunden wachen die wieder auf und war ich weg? Wissen gar nicht mehr. Ich weiß, andere Vereine machen das so teilweise im Weihnachtsfeiern so, dass sie sich aus Spaß ausschlucken.
Habe ich gehabt. Ich war damals für eine kurze Zeit bei Sparta Essen und dann haben wir eine Weihnachtsfeier gehabt in Bochum-Eierberg, für die wissen. Wir saßen dann in so einem Restaurant und vor mir saß einer und der Les von Sparta kam von hinten und hat den mal eben im Sitzen ausgechoked und alle haben gefeiert, gelacht, Fotos gemacht.
Ja.
Das war so gang und gäbe. Ich habe dann auch immer Panik gehabt, dass nicht gleich einer von hinten kommt.
Ja.
Aber ich habe mir dann schon mal so in der Vergangenheit auch so Gedanken gemacht, boah, was passiert, wenn irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie ein Aneurysma oder so.
Ja, genau. Das ist, was meine Frau gesagt hat. Die arbeitete beim Arzt und die sagte, wenn man einen Aneurysma hat, ne, dann weißt du, dass er sterben kann. Mhm. Ich sage, ja, wenn er ein Aneurysma hat, stirbt er wahrscheinlich sowieso irgendwann. Ich möchte aber nicht derjenige sein, der ihn dazu bringt. Ne, sein Karma zu erfüllen jetzt oder so, ne? Das soll irgendein anderer machen. Deshalb mache ich da mit dem Auschoken nicht. Ich habe mich auch noch nicht auschoken lassen. Also ich bin mal fast eingepennt, ne? Und dann hat derjenige, der mich in der Triangel hatte, aber auch gesehen, dass so langsam die Augen so weggingen und dann hat er sofort losgelassen. Ne?
Okay.
Ich
dachte, dass du immer gesagt hast, zum Stefan, mach mal.
Nee.
Ich will mal wissen, wie sich das anfühlt. Nee,
möchte ich nicht. Möchte ich nicht.
Ich
bin da fies vor.
Ja, ich glaube nicht.
Aber auschoken ist für mich die beste Möglichkeit, wenn jemand körperlich unterlegen ist.
Sagen wir es patientenschonender.
Er ist patientenschonender. Wenn jemand körperlich unterlegen ist, das kann eine ganz kleine Frau bei dir machen. Und ist, egal wie groß der Otto ist, ne, das kann eine ganz kleine Frau machen. Und das finde ich gut. Also ein Hebel ist da schon problematisch, ne? Also wir haben jemanden, der nebenbei noch richtig viel Bodybuilding macht, ne? Er hat Arme wie Beine, ne? Und da hat letztens der Pasi, der ist mittlerweile Braungurt, ne? Im BJJ und im Luta Livre, der hat dann den Armbar gekriegt von dem, da müssten wir nochmal einen Patch machen. Weil da kriegst du keinen Armbar bei dem. Der Arm ist, wenn der die Arme einmal verschränkt oder so, der hat tatsächlich geschafft.
Ich habe auf einem Wettbewerb damals im BJJ hat einer, so ein Holländer, einen Armbar bei mir durchgezogen. So schnell konnte ich gar nicht abtippen.
Ja, macht man nicht.
Und das war so ein ekelhaftes Geräusch. Ich habe es richtig gemerkt, sowieso Klettband einmal.
Ja.
Bin dann auch direkt, also war kurz Schmerz.
Ja.
Bin dann aufgestanden, er hat ja dann gewonnen und ich habe dann so gefühlt meinen Arm und war nichts zu spüren. Also es war in Ordnung.
Kommt, wenn
Adrenalin, und dann ein paar Minuten später.
Wenn Adrenalin weg ist, ja.
Ich konnte den Arm kaum noch strecken. Da habe ich wirklich monatelang Probleme gehabt, den gerade zu machen.
Ja. Ich habe mal jemanden in einem Footlock gehabt, gute Leber, ne? Und der drehte sich in die falsche Richtung weg. Und ich konnte gar nicht so schnell loslassen, weil ich auf seinem Fuß lag. Und dann macht er auch noch Knack, wie so ein trockener Ast. Und da hat er sich so ein Radiusköpfchen. Also
gebrochen.
Ne? Und ich habe zuerst geschrien. Ich so, ah! Und dann irgendwer, er guckte so, auf einmal er so, ah! Und dann hat er das erst gemerkt. Also, wie gesagt, das war doof. Ich konnte den nicht lösen, weil ich gesagt, weil ich drauf lese und der dreht sich in die verkehrte Richtung. Deshalb sagen wir dann immer in die Druck, immer in die Zielrichtung mitbewegen und so. Aber wie gesagt, wenn das Ding sitzt, die Dinge heißen Aufgabegriffe, weil man dann besser drin aufgibt. So tut man sich weh.
Aber ja, wie du vorhin gesagt hast, polnische Leute sagen dann, komm, dann brech mir lieber den Gürtel als den Knöchel, bevor
ich. Ich sag mal so, die sind dann, ich war ja früher beim
robuster drauf.
Ich bin beim Kickboxen genauso. Ne? Das war mir egal, ob der irgendein ein Bein dazwischen hatte oder einen Arm dazwischen hatte. Ich habe einfach reingelangt mit dem Bein. Das bezahlst du dann irgendwann. Ne? Diese körperlichen Dinger bezahlst du irgendwann. Im Alter. Also Freunde, ne? Seid gut zu eurem Körper und das ist der einzige Platz, in dem ihr leben könnt.
Aber nochmal zurückzukommen auf die Polizei. Wir haben ja auch bei uns jemanden, der ist bei der Polizei. Grüß dich, Cedric, wenn du jetzt gerade zuhörst. Und der hat auch gesagt, dass die Sachen, die da machen, ein absoluter Witz ist. Und er kann es auch nicht verstehen. Der nutzt seine Freizeit und besucht Kurse und bei uns solche Geschichten. Ne?
Ja, das sind Beamte. Die haben.
Ja, das ist. Kann das
Behörde.
Kann das vielleicht sein, dass die Leute irgendwann mal sagen, oh, ich werde Polizist, weil. Ne, ist quasi kündigungssicher und ich habe einen krisensicheren Job. Und dann ist er das und denkt, ja, das war's. Jetzt noch irgendwie, nee. Und dann gibt's aber welche, die sagen, ich werde Polizist, auch, weiß nicht, weil ich Bock drauf habe, weil ich aus Berufung.
Und die Leute machen sie, bestätigen sie auch sportlich in anderen Bereichen. Ich, über Instagram kenne ich eine, die ist zum Beispiel sportlich bis zum geht nicht mehr. Also die hatten ein Home-Gym zu Hause, wo ich sage, Alter, das ist ja Profi-Ausstattung. Mhm. Und die macht, die geht 30 Kilometer Rennen und so. Das heißt, und damals hatte ich eine Thai-Boxerin bei uns, Nadine, die ist auch Europameisterin, Amateur-Europameisterin geworden. Die sagte mal, die haben in Essen, die hat den Essendienst gemacht, als sie noch auf Streife war. Und die hat dann jemand verfolgt in der U-Bahn, hinterhergelaufen und ihr Kollege mit. Ja, aber ihr Kollege ist aber dann ungefähr nach 100 Meter stehen geblieben, weil er nicht mehr konnte, aber sie nicht, weil eine super trainierte Sportlerin
war. Ja, klar.
Und hat den Typen dann auch irgendwann gestellt, aber sagt sie, dann stand ich da aber alleine, da habe ich aber erstmal geguckt. Ne? Jetzt haben die natürlich Pistolen und dergleichen, aber bevor ich jemanden erschieße, das hast du wieder, wo wir mal drüber gesprochen haben, mit dieser Messerproblematik, wenn ich jemanden umbringe, wenn ich auch ein Messer habe, weißt du, mit seiner Schuld will ja keiner leben, ey, ob du jetzt recht hast oder nicht, sondern deshalb finde ich auch geil, wenn Polizisten entweder mit dem Tränengas hat lösen können, mit dem Knüppel, ne? Oder eben mit so einem Taser. Ich finde so Taser super. Ne?
Sind die jetzt schon hier im Einsatz in Deutschland?
In NRW werden die jetzt, glaube ich, sind die oder werden die eingeführt? Die tun sich, wie gesagt, mit solchen Geschichten immer schwer.
Aber dann wird auch nur eben kurz einen Wochenendkurs gemacht und fertig aus. So, und dann gibt es der Beamte, der irgendwann mal 4 Jahre später das Ding einsetzen muss und weiß gar nicht mehr, wie handhabe ich.
Ja, aber gut, du zielst auf den, du zielst ab und dann lässt ihn tanzen.
Ja, pang, in die Augen rein.
Ach, in die Augen. So kleine Ziele,
was ist ja, denn was los? Ja, was denn? Was ist denn los? Kann alles passieren?
Ja, natürlich, aber er kann auch einen spitzen Stock haben.
Ja gut, aber wissen die dann noch ganz genau, wo ziele ich hin?
Ich ziele auf am meisten Platz ist, auf die Brust, Alter. Ich ziele doch nicht auf den Kopf.
Ja, und in dem Moment gehe ich nach unten, weil ich zum Takedown ansetze auf den Polizisten. Und zack, habe ich die beiden Widerhaken in den Augen.
Ist scheißegal. Weißt du was, wenn du einen Polizisten angreifst, dann bist du das Arschloch, nicht der Polizist. Ich finde nur doof, dass die Polizisten dann, weiß ich nicht, so einen riesen Humbai machen müssen. Jemand greift mich an mit einer Waffe. Der holt den Taser nicht raus, weil einer besoffen durch die Gegend schwankt und ich den mal kurz ein bisschen tanzen lassen will. Das ist ja Blödsinn. Sondern der hat vielleicht eine Flasche in der Hand, will mich damit schlagen. Ey, das ist ein Vater, das ist ein Sohn, das ist ein Bruder, ne? Das ist ein normaler Mensch.
Ich habe Polizei in anderen Ländern kennengelernt. Die Herangehensweise. Ja. Und ich denke mal, du bist auch ja schon um die Welt gekommen. Du siehst ja auch schon mal, wie die Polizei mit anderen Leuten umgeht. Ich denke immer so, so wie du gerade gesagt hast, die Polizei hat dann immer irgendwie oben einen, der sagt, ey, du musst dich ja richtig verhalten. Und
in Deutschland extrem.
Deutschland extrem. Und ich denke, das killt auch so viel an, ich will jetzt nicht sagen Kreativität, aber so Leute, die dann wirklich mal ja, die müssen auch mal ihren Job so richtig so, wie soll ich das sagen, wahrnehmen und auch mal richtig zeigen, pass mal auf, ich habe jetzt hier das Sagen, ich bin die Staatsgewalt, du hast hier zu gehorchen. Wenn ich das in anderen Ländern sehe, da wird gar großartig keine Frage gestellt. Da kommt jemand uniformiert auf einen zu und dann heißt es, mach dich hier weg, sonst gibt's eine Ohrlasche. Ist jetzt dumm ausgedrückt, aber dann gehen die auch weg.
Das ist ja grundsätzlich so. Das ist ja grundsätzlich so, wenn wir irgendwo zu Gast bist im anderen Land und ich bin da mit Leuten unterwegs aus den Ländern, dann heißt das immer, kein Ärger mit Polizisten. In Spanien wird jetzt hier, weißt du, Guardia Civil. Polizei lokal ist ja noch relativ moderat. Aber du fängst du Leute doch nicht an zu verarschen.
Ey, ich hab in Brasilien mitbekommen, zu Karnevalszeiten, da ist generell Chaos pur.
Ja, glaube ich.
Und da war die Polícia Militar, also die Militärpolizei und die normale Polizei. Und die gehen ja dann durch die Menschen durch, als wäre das gar nichts. Ne?
Ja, ja.
So. Und dann gab es aber einen Vorfall, wo die Militärpolizei nichts mehr ausrichten konnte. Mhm. Und dann haben die, könnt ihr jetzt mal googeln, die Polícia Schocki heißen die, also Schock. Mhm. Die kommen mit schwarzen Fahrzeugen, da ist ein gelber Blitz drauf. Und die fahren in die Menschenmenge rein, Chris.
Achte
die da. Bremsen nicht ab, die fahren da rein. Dann geht die Seitentür auf, wie beim A-Team. Mhm. Und dann kommen da 150 Kilo Typen in 2 Meter Größe raus.
Ja,
alles
ja.
So wie ein Gorilla.
Ja.
Komplett in Schutzuniform. Und dann knallen die drauf. Da ist denen egal, wer vor denen ist. Aber in dem Moment, wo die dieses schwarze Auto mit dem gelben Blitz sehen, rennen die. Das heißt, der Respekt da ist schon vor diesen Leuten groß.
Ja,
und ich denke, das fehlt, auch wenn jetzt viele sagen, ach, anderes Land, andere Sitten, ja. Aber ich denke mal, wenn du so mitbekommst, wie die Polizei hier behandelt wird, ist es vielleicht auch eine Schuld von ganz oben, dass sie sagen, ey, wir haben uns halt auch ein bisschen selbst anzukreifen.
Ist ganz klar. Hör mal, niemand möchte einen Polizeistaat haben oder solche Geschichten, weißt du? Aber da sind wir ganz weit von entfernt. Du mach vielleicht auch schwarze Schafe beim Polizisten geben. Ist ja gar keine Frage. Ist ein normaler Querschnitt durch die Gesellschaft. Mhm. Wie gesagt, der Typ da sind Väter, Mütter, Brüder, Schwestern.
Mhm.
Ne? Also das waren auch mal Kinder von irgendjemandem. Also die sind auch die, und dann habe ich jetzt aber hier, da steigt ein 130 Kilo Typ aus, der ist 2 Meter groß, oder da steigt ein 60 Kilo Männchen aus, der 1,65 groß ist.
Hauptsache Abitur.
Ja, genau. Also, ganz ehrlich, ne?
Ja.
Jetzt muss einer sagen, weißt du, so, ja, klar können, jeder kann diesen Job machen. Klar, jeder kriegt diese Ausbildung. Aber grundsätzlich, ne, brauche ich für die entsprechenden, ich habe einen Freund bei der Polizei, der war in der Einsatzhundertschaft und sagte gesagt, pass mal auf, wenn bei uns eine Frau mitmacht hier in der Einsatzhundertschaft und die wiegt nicht mindestens 80 Kilo, kannst du die vergessen. Da kann die nach hinten gehen, die Kamera halten.
Hm. Ne? Hattest du nicht das Video geteilt? Irgendeiner hat ein Video geteilt von so einem US-Marine, ich glaube ein General, und der wurde in einem Interview gefragt, warum es keine Spezialeinheit bei den Marines gibt, die Frauen bestreiten.
Hm.
Und hat er ganz einfach gesagt, weil eine Frau nicht irgendwie dieses Gepäck oder irgendwie von der Kraft her nicht schafft, hat er nicht so ganz Unrecht.
Ja,
ich meine, es gibt auch Frauen, die klar stark sind, aber hat er nicht so ganz Unrecht.
Ja, das ist so, diese Gender-Geschichte und Frauen können alles machen. Ja, können die. Frauen sind super stark. Ja, deshalb kriegen, Frauen sind tough, deshalb kriegen Frauen Kinder.
Genau.
Weißt du? Das steht ja außer Frage. Ne? Und wie gesagt, es gab mal so ein Buch, ich habe das mal irgendwann in den 80ern gelesen, von so einem französischen General, wo es darum ging, hier bei diesem Algerienkrieg und so, da haben die auch viele Bombenanschläge gehabt und so ein hoher Polizist von so einer Spezialeinheit hat auch gesagt, wenn wir in irgendwelche Räume reingehen, erschießen wir zuerst die Frauen, weil sie skrupelloser sind. Tatsächlich. Ich weiß leider nicht mehr, wie das Buch heißt.
Ja.
Ich glaube, das heißt auch, er schießt zuerst die Frauen. Ich glaube, das Buch müsste wahrscheinlich in Deutschland wahrscheinlich sogar auf dem Index sein. Gehe ich mal von aus. Ich habe mich früher sehr für diese Bücher interessiert.
Frauen erschießen.
Nein. Bloß nicht. Cut rausschneiden.
Ich muss die Folge schon auf explicit setzen, weil du vorhin schon Hurensohn gesagt hast. Deswegen.
Hätte ich Huso sagen
müssen? Nein, du kannst das ruhig sagen.
Ja, okay. Auf jeden Fall, ist ja teilweise so. Ich weiß von einem ehemaligen Schüler von mir, der auch viel in Afghanistan unterwegs war, glaube ich, 4 oder 5 Dienstzeiten in Afghanistan gehabt. Die waren auch oft mit den Amerikanern unterwegs und die haben 75 Kilo Gepäck miteinander umgeschleppt. Ne? Also, weil die lange unterwegs waren. Mhm. Auch mal in so einer Aktion, wo die da die Mondfelder verbrannt haben und so.
Vor allem Wüste auch, ne?
Ja. Die waren dann da schwer unterwegs und der hatte mir damals auch gesagt, ich sag mal, man hört gar nichts so, da passiert ja gar nichts. Da sagt er, doch, sagt er, die Kameraden sterben, sagt er. Nur weil das eben Spezialaufträge sind und unter den Amerikanern das läuft, erfährst du hier gar nicht. Mhm. Ich weiß nicht, ob es wahr ist, keine Ahnung, ne, ob das jetzt so, aber ich vertraue dem, ich glaube ihm das auf jeden Fall.
Ja. Wir hatten das Thema noch mit King of the Street.
Yo, King of the Street. Tatsächlich war ich letztens mit Stefan in der Kneipe.
Ja.
Und er hätte gesagt, war ich immer voll Bock drauf, mich so Bernhard mit Dingen zu prügeln.
Ja, der ist aber auch von einer anderen Welt, der Stefan. Ne? Naja, der kommt jetzt in so einem Alter, da wird er immer geiler.
Wir haben beide ein bisschen was getrunken, darf man nicht vergessen. Weil ich auch gesagt habe, Ja, das wäre nochmal so die letzte Chance.
Hättet ihr beide wirklich da Bock drauf?
Ich weiß
das. Ich habe das ja schon vorher.
Also ich weiß, in Bottrop trainiert jemand in dem Gym, der macht das regelmäßig und erfolgreich wohl auch.
Ja.
Mit dem müsste ich mal sprechen. Vielleicht wäre das mal für dich was für einen Podcast.
Nee, ich habe mit ihm schon mal gesprochen.
Ah, okay.
Ich habe mit ihm schon gesprochen, weil ein guter Bekannter von uns beiden mir den Kontakt damals gegeben hat und hatte mich angerufen und hat gesagt, ey, den musst du unbedingt haben. Der war früher in der Nazi-Szene in Dortmund und der ist jetzt ausgestiegen und macht dies und das. Und dann habe ich mit diesem Typen auch mal kurz telefoniert und dann hat er mir gesagt, ja, es kann sich aber sein, dass nächste Woche ich eine andere Handynummer habe, weil das LKA so ein bisschen gegen mich ermittelt. Und dann habe ich gesagt, okay, was ist denn hier los? Und dann habe ich gesagt, ja, dann würde ich dich gerne mal, können wir uns mal treffen und über deinen Austritt so ein bisschen quatschen. Ja. Kam aber nie was. Hab aber im Nachhinein erfahren, dass dieser Typ generell sich noch nicht offiziell geoutsidet hat, also ist noch nicht offiziell zurückgetreten von dieser Szene.
Muss man da offiziell aus?
Ja, ich glaube, so einfach kommst du bei den Nazis nicht da raus. Also ich glaube, wenn du irgendwie in einer rechtsradikalen Szene unterwegs bist und hast da wirklich, ich sag jetzt mal, eine Stimme und du bist bekannt, ich glaube nicht, dass du so einfach sagst, ich habe keinen Bock mehr. Ich glaube schon, also es gibt ja diese ganzen...
Ist das so hart verletzt, so wie so eine, weiß ich nicht, wie so ein Rockerclub oder was?
Das kann ich dir nicht sagen. Aber die Reportagen, die ich mal mitbekommen habe über Leute, die mal aus der Nazi-Szene ausgetreten sind, sagen alle, die müssen in so einem Programm, wo denen geholfen wird, da rauszukommen, weil die Leute lassen die Leute auch nicht einfach so gehen. Also die drohen dann schon mit Gewalt und sagen, ey, wenn du hier uns verlässt, das ist ja wie ein Verrat. Ich weiß es nicht. Also ich bin nie in dieser Szene gewesen, hab aber von diesem Typen, wir nennen den Namen jetzt hier nicht, schon eine Menge gelesen und gehört und auch ein bekannter Freund, kann ich dir gleich im Off erzählen, der hat bei ihm auch mal trainiert und der hatte ziemlich Scheiße am Schuh, weil da haben sich dann Leute gemeldet, die es gibt diese Vereinigung wie heißt die? Runter von der Matte, irgendwie Rechtsradikale im Kampfsport und die spüren diese Leute auf und machen da so ein bisschen politisch Druck.
Okay.
Und schicken dann auch die Antifa da vorbei und halt auch Asoziale.
Aber, ey, wollte ich gerade sagen.
Ja, sind halt auch
Asoziale. Ich find jetzt Antifa nicht viel besser als Nazis.
Deswegen, ja. Aber die drohen dann auch, ja, wir schicken dir mal die Antifa vorbei. Und dann gibt's ziemlichen Druck auch von seitens der Medien. Und dann sind Leute, die dann solche Leute bei sich im Gym haben, echt unter Zugzwang und kriegen dann echt ein scheiß Image, weil dann die ganzen
Zeitungen und so berichten. Ey, pass mal, so Verleumdungsscheiß, ne? Mussten wir aber auch schon teilweise mitmachen. Haben wir damals beim Thai-Boxen auch gehabt. Also dann hat ein guter Bekannter da, der früher mit mir Kickboxen gemacht hat, kam er zu Besuch, hat mittrainiert. Ey, die Jungs haben ihn alle gut aufgenommen und so. Ich muss ja jetzt auch mal sagen, wer in einem Thai-Box-Gymmer war, weiß, dass da auch ein Ausländeranteil ist halt. Ne?
Ja, klar.
Und egal, ob das jetzt Polen, Russen, Marokkaner, Tunesier, Türken, ne? Und Moslems, Aleviten.
Gerade hier in Gelsenkirchen.
Alle dabei. Ja. Ne?
So, wo ich aber viel mehr Probleme habe, weiß Probleme, also ich ist ja wieder Geschmackssache und ich weiß, dass Stefan ziemlich auf sowas abfährt, so wie Bärnackel, ne? Der hat ja damals auch probiert, mich da so ein bisschen zu verwickeln.
Ich weiß gar nicht, ob ihm da zurecht ist, wenn wir jetzt so hier über den Quatsch.
Ja, können wir ruhig machen. Der hatte damals auch gesagt, Ruben, ich trete gegen dich an und hat dann so ein bisschen mich herausgefordert.
Ich kann mich doch dran erinnern.
Ja, also das Einzige, was ich immer dann so sag, muss es das, ich meine, klar, es gibt alles, aber ich verstehe nicht, warum das so abgekultet wird, ist dieses King of the Streets.
Ja, pass auf, das ist einfach so, weil es muss immer, die Leute suchen immer nach extremeren Sachen. Weißt du,
für mich ist es aber unverantwortlich.
Ich finde es, wie gesagt, wir kennen ja hier den Karl Stahl zum Beispiel, der Bärnackel geboxt hat.
Im Ring mit dem Ringarzt.
Mit dem Ring mit
alles
Ringarzt
top.
Und bandagierten Händen.
Stehe ich hinter.
Und ja, Ringarzt werden die bei King of the Streets auch haben.
Ja, aber wir hatten das auch im Auto besprochen. Für die King of the Streets nicht kennen, es ist eine illegale Veranstaltung in Schweden. Ich meine, es ist illegal, ja.
Ich meine nicht.
Es ist Underground. Und die Leute treffen sich entweder in einem Parkhaus oder irgendwo auf dem Asphalt.
Meinst du, das ist nicht
abgezäunt.
So, meinst du, das ist nicht so ein bisschen so, ich gebe dem so einen illegalen Touch, damit das so ein bisschen
geiler ist? Ich kann mal gleich nochmal kurz googeln gleich. Auf jeden Fall ist das umzäunt mit Bauzäunen und dann ist quasi alles erlaubt.
Aber die haben Ringrichter auch.
Ne? Die haben Ringrichter, ja, aber das Problem ist das, was du gerade gesagt hast, ob Choken oder Knockout. Wenn du Knockout bekommst und knallst mit dem Kopf auf den Asphalt im Parkhaus, war es das.
Und wie gesagt, ich habe das mal bei einer Schlägerei gesehen. Wenn jemand, das
ich google
ist
mal
echt,
eben.
Ist echt wie ein Geräusch, als ob eine Melone auf den Asphalt
knallt. Ja, ich habe es auch schon gehört.
Boah, ist widerlich. Also hört sich nicht gut an.
Ja, und da sind, das ist halt dieses King of the Streets, da sind halt sehr viele aus der Hooligan-Szene. Also wirklich Superstars aus der Hooligan-Szene.
Aber ich finde das ja geiler, wenn die sich da unter Normbedingungen treffen und sich hauen, ne? Mhm. Als wenn die jetzt irgendwo im Stadion irgendwie so einen armen Hund weghauen. Ich meine, Hools treffen sich, glaube ich, sowieso nur untereinander und hauen sich dann aufs Maul. Ey, für mich ist das völlig okay. Wenn die das wollen, sollen sie das machen. Ich finde das nicht schlecht.
Also ich habe jetzt hier eine Reportage. Was heißt eine Reportage? Ein Artikel vom 31. März 2021 und da steht, das Kämpfen fast ohne Regeln, ohne professionellen Kampfring und ohne Schutzausrüstung. Der illegale schwedische Straßenkampfveranstalter King of the Streets, Abkürzung KOTS, organisiert brutale Wettkämpfe mit Hooligans und Streetfightern aus ganz Europa. Dass auch Neonazis teilnehmen, ist für den Club offenbar kein Problem.
Ja, du kannst ja jetzt von jedem auch nicht die Gesinnung überprüfen, wenn jemand da hinkommt. Da wird ja nicht jeder jetzt hier wie so bei American History X ein Hakenkreuz auf der Brust tätowiert haben oder was, keine Ahnung. Also denen wird wahrscheinlich daran gelegen sein, dass Kämpfer dabei sind, ne, klar. Ja, so Reportagen, wie gesagt, eben die ersten Reportagen auf RTL 2 oder so.
Über MMA,
ja. Über MMA, ne, war das Echo ähnlich, deshalb bin ich da immer super, super vorsichtig.
Nein, also wie gesagt, ich habe nichts. Für mich ist es nichts, aber ich habe auch nichts dagegen, wenn, so wie du gerade gesagt hast, wenn die sich treffen und unter sich machen. Ne? Muss ja jeder, gibt es eine Hooligan-Liga, ist ja mir egal. Das Problem ist, was macht der Veranstalter, wenn irgendwann mal wirklich jemand mit einem Schädel auf den Asphalt knallt und der Typ ist tot?
Ja, dann ist das erste Mal, dass du ein richtiges Problem hast. So im Grundsatz passiert das ja in eine von 1 Million Fällen, ne? Ich gehe lieber eher aus so von, ich sag mal so, wenn du boxst mit Boxhandschuhen, kriegst du richtig viel mehr aufs Mett, auch beim Training, ne, obwohl du einen Kopfschutz aus hast und jeder, der den Kopfschutz auf hat und kriegt mit 16 Unzen Handschuhen was von Schädel, weiß genau, ey, das ist auch kein Kissenschlacht, das tut auch richtig weh. Und da geht auch richtig was kaputt und da machst du 3-4 Mal die Woche. Und am Wochenende gehst du vielleicht auf Kämpfe, ne? Und da ist eine andere Frequenz von Schlägen. Da stehst du nicht und haust den bap, bap, bap. Natürlich, wenn der andere irgendwann mal gefallen ist oder langsam wehrlos wird, dann kriegt er mehrere Schläge ab. Aber grundsätzlich, so wie der Karl Stahl gesagt hat, er hat später nur noch mit der offenen Hand gehauen, weil ihm die Hand so weh getan hat. Mhm. Oder die Hand gebrochen war oder was weiß ich. Ich glaube, dem hat nur die Hand wehgetan, dick geschwollen. Ey, weil Hände, ne, in jeder Hand 27 Knochen, die eigentlich für filigrane Geschichten gemacht sind. Ey, für Klavierspielen, für ein leckeres Steak essen oder für ein Handy bedienen von mir aus. Aber nicht, um damit zuzuschlagen. Dafür ist eine Hand nicht gemacht. Da hätte ich viel mehr Angst um meine Hände tatsächlich, weil ich ja gewöhnt bin, mit Handschuhen zu schlagen. Da schlägst du ganz anders zu. Die Frequenz ist anders. Ich glaube, du kriegst weniger auf die Fresse bei so einem.
Bei King of the Streets?
Ich glaube, du kriegst weniger.
Hast du dir schon mal ein paar Kämpfe angeguckt?
Ja, ja. Ich glaube, du kriegst weniger auf die Fresse. Aber was du da kriegst, ist natürlich qualitativ viel hochwertiger, weil mit der blanken Faust geht natürlich auf Haut und Knochen geht natürlich mehr kaputt als mit dem Handschuh, weil Druck sich mehr ist eben mehr Druck auf kleinere Fläche, ist ja ganz klar.
Die machen halt die Moves, die im MMA halt verboten sind, ne? Wenn du auf dem Boden liegst, Knie zum Kopf, das machen die ja halt.
Ja, ja.
So,
ja,
wie und gesagt, ich denke, wenn der Schlag von oben kommt, der liegt mit dem Kopf auf dem Asphalt, der Kopf hat ja auch keinen Freiraum, um hinten noch so ein bisschen auszugleichen. Da ist von der einen Seite hart, von der anderen Seite.
Ja, aber guck mal, Bare-Knuckle Fighting zum Beispiel ist in den USA zum Beispiel ein riesen Hype geworden. Die haben so einen runden Ring sich gemacht, um sich ein bisschen abzugrenzen vom Boxen. Mhm. So, dann holen dann alte Boxstars oder alte MMA-Stars dahin und die boxen da Bare-Knuckle. Frauen, Männer, ne, alles. Und das ist ein richtiger Hype geworden. Und das ist meiner Meinung nach einfach diese Sucht, die der Mob und der Pöbel eben hat, nach immer extremeren Sachen. Jetzt ist MMA schon nicht mehr extrem genug mit 4-Unzen-Handschuhen. Mhm. Ne? Da wird zu wenig geblutet. Die Leute wollen bluten. Das sieht natürlich auch gefährlich aus, wo du doch sagtest, hier der Junge auf dem Schulhof. Wenn ich Nasenbluten habe oder über der Augenbrauen getroffen werde und blute da aus dem Cut, der ganze Gesicht ist voll, das sieht spektakulär aus. Aber wenn du so willst, sind da zwei Pintchen mit Blut, die du jemandem ins Gesicht verschüttest und sieht super spektakulär aus.
Du hast gesagt, die Leute wollen immer mehr, immer krassere Sachen. Wir greifen quasi ad hoc die gleichen Themen, auf die wir im Auto hatten. Ja, weil jetzt kommen wir zu dem Thema, was auch Grappling im Auto schon.
Genau.
Veranstaltung stattfindet.
Genau.
Erzähl mal da.
In Russland, glaube ich, haben die angefangen. Haben im Auto, ich denke mal, das wird aus so einer Selbstverteidigungsgeschichte entstanden sein. Und haben dann angefangen, im Auto zu grabbeln. Mit noch extremer
Fahrer, Beifahrersitz, Tür zu.
Genau.
Fenster hoch und
los geht's. Genau, dann geht's los. Ey, die Sinnigkeit über solche Veranstaltungen.
weiß nicht, also das finde ich zum Beispiel jetzt mal wieder ein bisschen interessant, weil du bist dann auf engem Raum und kannst halt nicht die Freiheiten nutzen, die du sonst auf der Matte hast.
Absolut. Also ich sag mal, für Leute, die Selbstverteidigung machen, ist halt was anderes. Mhm. Pass auf, wenn wir nur Luta Livre machen, das heißt ohne Handschuh, ohne Schlagen, ohne Dings, ist das eine super schöne Sportart, die bis ins hohe Alter betreiben kann. Super toll. So, jetzt nehmen wir aber Schläge dazu, machen Ground and Pound und so. Dann wird das zu einer komplett anderen Sportart, weil viele Dinge da einfach nicht mehr funktionieren. Ich kann niemanden in die Butterfly Guard nehmen oder ich kann niemanden in die Half Guard nehmen. Wenn ich den in die Half Guard nehme, poliert er mir so das Matt. Mhm. Ne? Das kannst du da nicht machen. Das ist eine andere Sportart. Und deshalb sind viele Elite-Gräbler zum Beispiel nicht gut im MMA. Da trainierst du halt MMA. Das wird anders. Nimmst dann Dinge raus, die nicht so funktionieren. Es wird immer Spezialisten geben, die zum Beispiel jemanden mit einem Highkick ausnocken. Mhm. Wo jemand sagt, ey, mach keinen Highkick. Der fängt den. Ne?
Ja, wenn er schnell ist.
Wenn ich einen guten Ringer habe oder so. Ne? Aber es wird immer welche geben, die mit einem Highkick ausnocken, weil die super Highkicken können. Mhm. Mirko Krokop ist damit super weit gekommen.
Silver Anderson.
Ja.
Zack, einmal.
Anderson Kiefer. Silver,
genau. Aber das wäre das Erste. Was heißt das Erste? Das wäre sofort bei mir im Gym, wenn ich ein eigenes Gym hätte, ein altes Schrottauto. Nein, du kannst wirklich so wie ihr mit dem Cage, mit der Cage-Wand Sachen macht, du kannst wirklich geile Sachen machen am Auto, im Auto, aus dem Auto.
Das ist ja, machen ja, im Kraft Mager macht er das ja sowieso viel. Geschichten am Auto, im Auto, mit Gurt um und solche Geschichten, die verteidige ich mich da, solche Dinge, Szenario-Training.
Mhm. Ey. Schön schwarz-matten Wagen, schön die Aufkleber drauf.
Ja.
Schön Mucke innen drin.
Gab's mal tatsächlich in einem Gym hier in Gelsenkirchen, hat hier jemand das stehen.
Echt?
Ja.
Geil. Ne? Nicht gut.
Ja, hat er auf jeden Fall.
Na, noch einen Reisebus irgendwo noch, dann einen alten Linienbus irgendwo noch reinstellen, wenn die Halle groß genug ist.
Ja, kannst du geilste Training. Das Ding kannst du draußen stehen lassen.
Ja. Oder so. Ja, ja, gut, aber im Winter ist halt ein bisschen.
Ist Winter, ne?
Ja, ist Winter.
Ne?
Stimmt schon.
Szenario-Training super. Richtig geil. Solche Geschichten, wie gesagt, in dem Autogabel ist mal spaßig. Genau wie Respect FC hat letztens gemacht, so ein Tag-Team-Match. 2 gegen 2 im Ring. Hm. Ne?
Also, das heißt, wenn einer ausgenockt ist, gehen die zwei auf den anderen noch drauf.
Ja, genau. Also, das ist natürlich so eine Geschichte, ist mal ganz lustig anzugucken, macht man mal. Mhm. Muss man aber, vielleicht entsteht daraus auch, wie gesagt, wie mit der Kissenschlacht, der Pillow-Fighting, ne? Mhm. Vielleicht entsteht daraus eine komplett neue Sportart. Immer dieses Ninja-Warrior oder was, wie das mal entstanden ist oder so, ne? Vielleicht auf eine ähnliche Art und Weise kann ja alles sein.
Jetzt kommen wir eigentlich zu dem Thema, was wir eigentlich ansprechen wollten, das Training. Den Trainingsalltag so ein bisschen interessanter zu gestalten.
Ja.
Da gibt es ja so bestimmte Möglichkeiten, die Leute so ein bisschen auch die Trainierenden mit ins Boot zu holen. Und da wäre jetzt gerade so dieser Übergang, den ich gerade sagte, jetzt hier mit dem Auto. Du kannst ein bisschen, gerade Selbstverteidigung, so ein bisschen attraktiver und interessanter gestalten. Wie macht ihr das? Gibt es bestimmte Vorgehensweisen, wo du sagst, ey, boah, jedes Mal immer den gleichen, ich sag mal Stand-Up. Du merkst, die Leute sagen, oh, heute schon wieder Stand-Up.
Genau.
Was habt ihr so für...
Also grundsätzlich arbeiten wir mit Poolnudeln, ne?
Zum Warmmachen oder so generell?
Aufwärmen, aber auch generell. Also Poolnudeln kannst du halt... so wie Pratzen nutzen, so wie gibt's jetzt, daraus haben die diese Boxing-Sticks entwickelt, diese Paddles und so. Und daraus machst du dann halt so wie so ein Vollkontakttraining. Dann nehmen wir die Poolnudeln und prügeln uns einfach nur damit. Wir nennen das Poolnudel-War. Wir haben ja zwei verschiedene Dings. Ne? Erstmal jeder gegen jeden und anschließend bei uns ist da Blau gegen Grün. Mhm. Ne? Und dann geht's los. Jeder, der die Poolnudel verliert, muss erstmal 20 Liegestütze machen.
Mhm. Und die anderen
hauen dann natürlich drauf, bis zum geht nicht mehr. Ne? Dann benutzen wir viel Tennisbälle. Also erstmal dieses klassische an der Wand stehen, ausweichen üben, wenn jemand Tennisbälle schmeißt.
Das heißt, jemand steht, guckt an die Wand und einer steht hinter ihm.
Steht an der Wand und guckt aber denjenigen an, der wirft und macht dann die Ausweichbewegung im Boxen. Dann haben wir solche Geschichten, du drehst dich mit dem Rücken zu dem, der schmeißt den Tennisball. So als gibt es ja auch diese Reflexbälle, die so ein bisschen, die sind so ein bisschen komisch geformt, die fliegen in alle Richtungen weg.
Dann kommt vom Baseball.
Genau, dann schmeißt er den Ball und der muss den fangen, rechts oder links an ihm vorbei. Ne? Dann wie im normalen Schattenboxen, du boxst also du machst Beinarbeit und prallst dabei den Ball mit einer Hand, mit links du erstmal nur, dann nur mit rechts, dann mit links und rechts, um Rhythmusgefühl zu entwickeln. Dann machen wir solche Geschichten, du hältst den Ball fest, lässt den Ball fallen, rechts und links einen Ball in der Hand, lässt den Ball fallen, der muss ihn auffangen. Sowas zum Beispiel kannst du gut machen. Dann gibt's natürlich auch so fürs Grappling so mäßig, ich glaube, nicht Mario Stapel, ich kenne den Namen jetzt nicht mehr, einer der ersten der Pioniere hier so für MMA in Deutschland hat gemacht, und zwar so ein Autoreifen in der Mitte, zwei Teams, und musst um diesen Autoreifen kämpfen, ne, was auch total geil ist. Ne?
Mit einem Fuß im Autoreifen, oder was?
Nee, die mussten mit zwei Teams auf fünf oder sechs oder acht Mann. Der Autoreifen nach der Mitte muss den Ball dann, muss den Autoreifen dann greifen und mit dem Team versuchen, ins andere Feld zu bringen.
Ach so, okay.
Ja. Solche Geschichten zum Beispiel kannst du gut machen. Wir arbeiten oft mit diesen Seilen halt gespannt.
Und Oberkörper durchtauchen.
Ne? Dann aber auch auf Hüfthöhe, wo du einen Takedown drunter machst.
Ja.
Ne? Sowas machen wir oft, ja.
Wir haben früher mal, fällt mir jetzt gerade so ein, habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht, Capture the Flag. Das heißt, einer nimmt wie so ein kleines Tuch,
ja, hatten wir
steckt
auch.
Sich das in die Hose und der andere muss versuchen,
ihn rauszubekommen. Genau, hatten wir auch. Der hast du da hinten in der Hose, so wie so ein Takedown-Training muss er den fangen. Was hat noch ganz geil ist, was aber auch sehr schwierig ist, du nimmst den Tennisball aus dem Boxen raus, prallst den einmal ganz fest auf den Boden, dass er fast bis unter die Decke fliegt, machst einen Sprawl, springst wieder auf und musst den Tennisball fangen.
Okay.
Das heißt, du musst dich in dem Moment auf den Sprawl konzentrieren, musst aber die ganze Zeit den Tennisball im Auge behalten, weil die meisten beim Sprawl die Augen nach unten nehmen und du sollst eigentlich den Kopf oben lassen. Und dann musst du den Tennisball halt beobachten. Ist super schwierig. Ist echt geile Übung.
Dieses Sprawl, ne? Gibt's da nicht Leute, die irgendwann noch mal richtig Schmerzen so in den Lendenbereich bekommen? Weil für mich sieht halt immer so aus, als würde bam, ziemlich auf die untere Wirbelsäule so knallen.
Ja, der Sprawl ist ja eigentlich so, dass du mit deiner Hüfte quasi den Kopf von dem anderen den Takedown machen will, ne?
Ja, ich
gibt's auch einen super Merksatz, ne? Arsch nach hinten, Beine weg, ja. So dann kommt man Double Leg.
Ne? Aber die gehen immer in das Hohlkreuz.
Ja, du gibst in den Hohlkreuz, weil du mit Druck auf den anderen machst, ne? Und du musst ja seine Vorwärtsbewegung,
ja,
seinen
wenn,
Shoot, ne?
Ja, genau, aber wenn keiner da ist und ich sehe meistens, dass die Leute so zum Warm machen, diesen Sprawl mehrmals machen.
Ja, den machst du ja, du wärmst dich vernünftig auf und machst dann den Sprawl. Und das sind ja dann auch Athleten. Nicht irgendeiner, der... Ne, die machen das schon, die können das gut. Und du kannst halt auch noch die Hüfte rechts, links abknicken, rechte Seite, linke Seite. Da kommen auch oft die Ringerohren her, weil du den dann am Ohr erwischst, mit deiner Hüftpfanne. Ja. Das ist so der nette Nebeneffekt.
Ja, netten Nebeneffekt. Wir haben auch im Training jetzt eine Spotify-Liste für unsere Trainierenden.
Aha.
Irgendeiner ist auf die Idee gekommen, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, und dann kannst du ja jetzt momentan eine Playlist ja erstellen, die kannst du auf öffentlich machen.
Ja, okay.
Und dann haben wir den Link bei uns in die Gruppe reingestellt und jeder hat dann so ein paar Songs.
Ja, was eine geile Idee.
Und den shufflen wir und spielen das dann ab.
Was geil.
Ne? Und du kannst ja dann noch machen, wenn ein Lied kommt von jemandem, sagen wir mal jetzt, ihr seid in irgendeinem Drill oder so und derjenige hat dieses Lied reingestellt, der muss dann direkt, weiß ich nicht, 20 Liegestütze machen oder so. Okay. Es ist aber geil, weil es kommt wirklich eine bunte Mischung, wo du auch Lieder hörst, wo du denkst, boah, wer hat den Scheiß denn
reingestellt? Ja. Aber das hatten wir auch schon mal.
Aber es schweißt so ein bisschen zusammen und verbindet so ein bisschen.
Das ist eine gute Idee. Das ist das nächste, was ich jetzt machen werde.
Mach das mal.
Ja, mach ich auch.
Du musst dann auf gemeinsam freigeben.
Ja.
Und natürlich jetzt nicht jedem Hans und Franz die
den Link schicken. Nee, stell das in so eine WhatsApp-Gruppe.
Genau. Und die ballern dann drauf. Wir haben, weiß ich nicht, ich glaube jetzt irgendwie knapp 6 Stunden da irgendwie Musik schon drauf.
Ja.
Und dann machst du schön auf Shuffle, ne? Und dann spielt er komplett durch.
Ja, sonst weil ich bin ja da so unkreativ, was die Musik ist. Und dann teilweise spielt dann jeder von den Trainern seine Musik, ne, wo ich dann auch teilweise sag so, weißt du, so Industrial oder Goa
oder
so.
Ja, genau, dann hast du ja,
boah, da krieg ich ja
30
da,
Tracks
da krieg ich nacheinander. Viel, ja. Ne? Dann ist schon geiler, wenn jeder seinen eigenen Scheiß da reinstellt.
Mach mal.
Also ich sehe jetzt schon die lustigen Typen, wie sie sich jetzt schon die Hände reiben und dann weiß ich nicht hier, die Sendung mit der Maus oder irgendwie solche Geschichten.
Ja, wir hatten Pippi Langstrumpf.
Ja.
Ey, ganz ehrlich, das Ding habe ich sofort rausgeschmissen.
Ja, ist ja klar.
Ne? Ich meine, gut, ich hatte aus Spaß Helge Schneider da reingeballert einen Song.
Ja, wusste ich, dass du auch so ein lustiger Typ bist, weißt du?
Aber dann beim Training auf einmal, nach Slayer kommt dann auf einmal Helge Schneider. Dann denkst du dir, war doch keine gute Idee. Und dann schmeißt du das direkt raus.
Ja,
und dann festigt sich aber langsam so eine kleine Gruppe. Und dann kommen auch Leute zum Training und sagen, hast du die Bluetooth-Box mit?
Ja.
Und dann wirst du richtig böse angeguckt, wenn du das Scheißding vergessen hast. Und dann, also die Leute haben richtig Bock drauf, dann beim Aufwärmen oder wenn irgendwie Partnertraining ist, dann die Mucke laufen lassen.
Ja, glaube ich.
Und motiviert auch so ein bisschen, finde ich. Also du hast dann auch richtig Bock, jetzt kommt dein Song und du siehst, manche singen dann auch so ein bisschen mit dabei, ist schon ganz geil.
Also mach ich grundsätzlich, weil ich ja meine Playlist dann spiele beim Training, ne? Die Lieder, die höre ich ja dann rauf und runter auch, ne? Da sind echt viele Lieder, aber die meisten davon kann ich echt da mitsingen und wenn ich gut drauf bin, habe ich echt Bock, den auch zu singen. Ich bin echt ein beschissener Sänger, aber ich
singe. Ja, keine Rolle.
Ich singe total gerne.
Ja. Ja. Chris, wir sind schon bei einer Minute 16 und wir hatten damals...
Eine Stunde 16. Wieder verkackt.
Genau, eine Stunde 16. Ich würde jetzt gerne zu den Empfehlungen kommen. Das ist eine neue Rubrik.
Okay.
Und den Jingle, den spiele ich jetzt mal ein.
Gude. Die heutigen Empfehlungen werden euch präsentiert von Bossy Red.
Ja, zu den Empfehlungen. Hast du irgendwelche Empfehlungen, die du jetzt so spontan loswerden möchtest?
Wofür?
Weiß ich nicht, so kampfsportbezogen.
Für eine Pizza oder irgendwas?
Auch so.
Nee, also,
Film, Empfehlung, Doku, also, Musik.
Also Kampfsport?
Kann auch sein, ja.
Also für einen Kampfsport jetzt irgendwie. Ja,
irgendwie sowas.
Er kommt zu uns zum Training, ne? Mit Monkey Academy.
Ja. In Dorsten. Zum Beispiel, wenn ihr, mein Arbeitskollege wollte euch besuchen kommen.
Ja, sehr gerne.
Der auf dem Beifahrersitz saß.
Okay.
Mit dem du ja gefahren, du bist ja gefahren und er saß nebenan aus Dorsten, der kommt ja auch aus Dorsten.
Der Dirk, genau.
Der Dirk, genau.
Ja.
Und er hat letztens gesagt, er will mal bei euch vorbeikommen.
Ah, oh, sehr gerne.
Und da hat er gefragt, wie das Training ist. Also ich, Training ist gut, hart. Ich war ja damals schon mal bei euch, habe mal mitgemacht.
Ja.
Und der hat, glaube ich, Probleme mit der Hüfte oder so. Ich so, ey, musst du gucken, so, machst du so weit mit, wie es geht.
Wollte ich gerade sagen, also wir haben ja 95% Breitensportler da. Ne, das sind, die kommen einfach nur, weil das Training geil ist. Mhm. Ne? Weil wir echt viel Spaß haben, wir lachen viel beim Training. Ja. Hey, Disziplin ist da, ne? Aber wir wissen auch.
Ihr macht aber auch 2 Stunden Training, ne?
Ja, wir machen.
Macht nicht jeder, ne?
120 Minuten echte Gefühle.
Ja.
In dem Gym, in dem wir trainieren, der hätte auch gerne, wenn wir das anders machen würden. Aber wir brauchen die 2 Stunden auch. Guck mal, wir vermitteln Bodentechniken, Ringertechniken, Standtechniken, Kicken, Schlagen, Ringen, Grabbeln. Und da braucht seine Zeit. Mhm. Und Großteil des Trainings ist halt Techniktraining.
Mhm. Ne? Du hast gerade Smash an. Vielleicht selbst, was du empfehlen kannst, weil ihr habt eine neue Teamwear.
Wir haben eine neue Teamwear. Also ich kann Smash tatsächlich empfehlen.
Die sind auch besser geworden als vor Jahren, weil wir hatten damals MMA-Shorts bei denen bestellt. Dann hast du die angezogen und beim ersten Waschen sind die über die Knie richtig eingelaufen. Also die waren wirklich grottenschlecht.
Also gar nicht. Also
jetzt nicht mehr.
Ich habe vor 5 Jahren haben wir die letzte Kollektion bestellt.
Weil
ich hasse das zu bestellen, ganz ehrlich, ohne Flachs, weil das ist so ein Durcheinander, so ein Chaos. Liegt aber auch teilweise an mir, muss ich zugeben. Mhm. Teilweise aber auch an der Kommunikation mit Smash, weil die machen da, glaube ich, mit Google Übersetzer. Die sitzen
jetzt auch Polen, ne?
Ja, die lassen in Polen
fertig.
Aber die Firma sitzt in Deutschland, aber glaube ich nur 1 Meter von der polnischen Grenze entfernt. Und super Qualität, super Stoff, muss man sagen.
Geil ist auch die Kommunikation, wenn du angibst, was du gerne haben möchtest, welche Farben, und dann kriegst du verschiedene Designs.
Genau.
Dass die sagen, und du kannst so oft noch zurückschicken und sagen, nee, das gefällt mir nicht, änderst du ab und innerhalb von 24 Stunden hast du das nächste Design
wieder. Also man geben sich wirklich Mühe und dieses Design hier zum Beispiel, das waren 2 Sätze, die ich geschrieben habe, so und so, in der Art stelle ich mir das vor, könnt ihr da mal einen Vorschlag machen, da kam dieser Vorschlag, ich habe den in die Gruppe gestellt und alle sofort, bah, geil, nehmen wir. Also die sind wirklich gut. Aber die machen natürlich auch schon ein paar Tage, die kennen sich da echt aus.
Also wie gesagt, am Anfang, als sie ganz frisch rauskamen, da war ich nicht so überzeugt. Dann hatten wir auch dann vor ein paar Jahren nochmal Shorts bestellt. Die waren richtig gut. Dann wollte ich irgendwann mal für die Frauen so Leggings bestellen. Ist aber nicht dazu gekommen, weil damals waren wir auch zu wenig Frauen.
Ja, das Problem haben wir auch. Und die haben tatsächlich nur Unisex-Leggings.
Mhm.
Weil die machen das aber auch für so Läuferinnen und so, ne? Deshalb verstehe ich das nicht so richtig.
Crossfit und so, ne?
Ja, genau, für Crossfit und für so Läuferinnen und so, deshalb verstehe ich das nicht so richtig. Aber durchweg, die Leggings haben bei uns, sind echt begeistert davon, weil die sagen, sitzen tatsächlich wie eine zweite Haut.
Mhm.
Ne? Die merkst du kaum. Ne? Also ich habe die jetzt nicht bestellt.
Aber ja, bei uns bestellen keine Männer Leggings, weil wir nicht.
Ja, bei uns schon, weil wenn wir mal auf anderen
Matten sind.
Auf anderen Matten oder auf dem Boden zu sind, dann habe ich schon gerne, wenn ich tatsächlich da was habe. Weil in den 11 Jahren, in denen wir das betreiben, unser Gym betreiben, haben wir noch nicht einmal irgendwie so einen Pilz oder irgendwie so einen Scheiß auf der Matte gehabt.
Ein Ringwurm.
Ein Ringerwurm, genau. Und deshalb sind wir auch super stolz drauf.
Mhm.
Da muss ich mich auch bei der Workers Hall hier bedanken, wo wir trainieren. Die machen da wirklich gut sauber immer.
Ja?
Ja.
Ja, weil wie gesagt, als ich bei euch beim Training war, danach ist tropfen wirklich die Schweißperlen von der Fenster runter, ne?
Ja,
der ganze Boden ist nass.
Ja, die Jungs sind alles durch. Im Sommer ist das echt wie Waterboarding, ne? Also wenn das ist nicht schön.
Ja. Also, guck mal hier, also Empfehlung Smash, ohne dass wir dafür Geld kriegen. Ich kann es auch empfehlen. Und meine Empfehlung war die gleiche Empfehlung, die ich damals so im Auto gesagt habe. Bumst mehr.
Ja.
Ich glaube, da fehlt auch so Leuten wie Putin. Ich glaube, die haben 2 Jahre nichts mehr vors Rohr gekriegt und sind so dermaßen am Arsch und so dermaßen. Du musst mal wirklich gucken, auch so Politiker, ne?
Ja.
Wo du selber sagst, okay, der kriegt nichts mehr ab in seinem Leben. Die sind so gefrustet.
Ja, aber das stimmt doch nicht. Guck mal, ich glaube, Seehofer hatte mal irgendwie so ein Dings hier, eine Affäre mit einer relativ, mit einer 20, 30 Jahre jüngeren Frau. Und da ist er nicht, weil er so toll aussieht. Ey, macht sexy, glaube ich, oder?
Weiß ich nicht. Bin ich jetzt der falsche Ansprechpartner?
Ja, du bist von vornherein schon sexy.
Ja, nicht nur das, aber ich überlege jetzt gerade, gibt es irgendwie eine Staatschefin, die sexy aussieht, wo ich sage? Oder nicht so sexy? Zum Beispiel so eine Annalena Baerbock? Ist sie attraktiv so für dich, weil die jetzt eine höhere Position hat? Ich glaube, wir als Männer
ziehen dann nicht so, ne? Ich bringe mich jetzt hier gerade in Teufelsküche oder was?
Ganz ehrlich.
Annalena Baerbock finde ich jetzt nicht besonders erotisch, nein.
Nee, aber es gibt Fotos, da sieht die auch ganz okay aus. Also ich sag mal so, besser als das, was vom Aussehen, ich rede jetzt nur vom Aussehen, was wir in der Vergangenheit hatten.
Okay, das sehe ich ein.
Oder?
Das sehe ich ein, ja.
Aber wenn ich jetzt mal so überlege, also ich würde jetzt nicht, mich zieht jetzt nicht irgendwie Macht an.
Aber nicht jeden, das ist ja jeder, ist auch wieder individuell. Aber wie viele Politiker hatten schon jetzt irgendwelche jungen Geliebten oder so, aber wie gesagt, nicht, weil die so toll aussehen.
Also wie gesagt, mich zieht sowas nicht an.
Mich zieht sowas grundsätzlich nicht
an. Aber wie gesagt, das ist meine Empfehlung an euch. Geht mal ordentlich raus, geht mal pfeffern, sucht euch mal jemanden. Natürlich Safe Sex, ne? Und
ja, das ist ganz wichtig.
Auf alles achten. Aber ich denke mal so, dass das der Welt auch so ein bisschen fehlt, einfach mal so ein bisschen pfeffern.
Auf jeden Fall. Ne? Das kann nicht verkehrt sein.
Zumindest so einige.
Make love, not war.
Ganz genau. So wie Michael Jackson damals sagte: I'm a lover, not a fighter.
Ja.
Kennst du ihn?
Kenn ich nicht.
Da hat er noch ein Lied gemacht mit Paul McCartney. Und dann unterhalten die sich da so in dem Lied. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Und dann sagt Michael Jackson so: Peter, I'm a lover, not a fighter.
Das ist quasi das Äquivalent zu: ich bin kein Tänzer, ich bin Ficker.
So. Ja. So, dann kommen wir zur nächsten Rubrik, Rant der Woche. Chris, hast du irgendwie einen Rant?
Also Rant der Woche, so ein Aufreger der Woche. Aber was mich so aufregt, ist halt hier so diese Typen, diese Tastenkrieger, weißt du, diese Internet-Trolle.
Keyboard Warrior,
genau, die überall ihren Scheiß dazugeben. Und Mike Tyson hat mal gesagt, ne, Social Media hat das eigentlich befeuert, ne, dass Leute respektlos gegenüber anderen Menschen sind, ne, weil sie keine Angst haben müssen, einen in die Fresse zu kriegen. Und jetzt kommst du dann wieder auf diesen Gewaltgeschichte zurück, weißt du? Also, das ist so. Irgendeiner hat mal in so einem Comedy-Dings gesagt, wenn wir früher ADHS hatten, ne, dann haben wir einen aufs Maul gekriegt, dann waren wir wieder gesund. Ne?
Eigentlich schon, oder? Du hast die Fresse gehalten.
Oder hast die Schnauze gehalten.
Gab es nicht irgendwie eine Politikerin, jetzt sind wir wieder kurz zur Politik zurück, die Leute sogar besucht hat? War das nicht eine von den Grünen sogar? Die ist dann zu den Leuten nach Hause gefahren und die Kamera war dabei und hat gesagt, hier, was, ich habe hier einen Post.
Nee, das war diese komische Ärztin da aus dem, das haben die mal, ich kann sagen, dass eine Politikerin auch gemacht hat, aber ich weiß, diese komische Ärztin, die zu Corona-Zeiten jedes Mal in jede verkackte Sendung eingeladen wurde, besonders hier bei RTL, bei Stern TV und so, war die jedes Mal da, Caro, was weiß ich, aus Essen, ne, die überall zu Gast war und ihren Senf dazugegeben hat und irgendwelche Leute haben die dann irgendwie im Internet auch diffamiert, ne, was ja jetzt nicht sein wollen, man kann ja davon erhalten, was man will, ne, und die sind dann mit Stern TV da hingefahren und haben die mal miteinander konfrontiert und dann werden die meisten Leute ja wirklich auch ganz klein und das war ja gar nicht so gemeint oder war ja nur
ja, klar.
Weil so ein Kommentar, ne, ist abzugeben, ist schnell abgegeben, aber das hat auch die Leute irgendwie so ein bisschen ansickt oder beleidigt oder vielleicht auch sogar, ich weiß ja einfach traurig macht oder was, ne?
Ja.
Das kann ja dann mal schnell passieren.
Ich weiß, was du meinst. Und zwar, wir beide sind ja mit 12 anderen Autos ne, haben die Spenden abgeliefert und dann 47 Flüchtlinge mitgeholt. Und das war eine Schirmherrschaft von der Firma, wo ich arbeite. So, und dann hatten wir ja dieses Video, dieses kleine Erinnerungsvideo, wo wir uns auch bedankt haben. Und da hat zum Beispiel eine Perle drunter geschrieben, die hat dann auch sofort ihr Kommentar gelöscht, weil eine Menge Leute drunter geschrieben haben. Ja, ich lese jetzt mal vor, ich habe einen Screenshot gemacht. Sie hat geschrieben: Gutmenschen, einfach nur verachtenswert. Wenn Deutsche in Not sind, guckt ihr schön in eine andere Richtung. Denn hinzusehen würde ja bedeuten, dass man erkennen müsste, dass im eigenen Land was schiefläuft und man ja mitverantwortlich wäre. Weil man ja die Wahl mitbestimmt. Da beruhigt man halt sein Gewissen lieber mit Spenden sammeln für Flüchtlinge aus aller Welt. Denn da ist man ja schuldlos. Ihr seid so armselig, dass es wehtut. Wie groß muss eigentlich der eigene Minderwertigkeitskomplex sein, dass man es nötig hat, sich mit sowas auf ein moralisches Siegerpodest zu stellen? Letzter Satz, ekelhaft.
Boah.
Unglaublich,
oder? Weißt du, ey, unglaublich. Ich hätte die gern mal in dem Auto, in dem ich mitgefahren bin, dann später, wo wir den Fahrer mal wechseln mussten, ne? Wo die Frau drin saß, wo der Mann noch in Kiew kämpft, die mit ihren beiden kleinen Kindern drin saß und die ganze Zeit geweint hat, ne? weil jedes Mal, wenn sie aufs Handy geguckt hat und eine Nachricht von ihrem Mann bekommen hat oder mit ihrem Mann geschrieben hat, weiß ich jetzt nicht genau, weil wir hatten ja echt eine Sprachbarriere da auch. Und da musst du dann mal gucken, wie die Kinder dann auch drauf fahren, weißt du? Ja. Und dann höre ich mir so eine Scheiße an, ganz ehrlich.
Ja, aber da ist dann so eine, die sitzt den ganzen Tag mit ihrem fetten Arsch zu Hause.
Ja.
Und ich habe mir dann nochmal ihr Profilbild angeguckt oder ihre Profilbilder und das sind dann meistens und immer diese Menschen, die dann irgendwelche Sachen unter dem Profilbild drunter stehen haben. Impfen, nein, danke.
Ja,
und
ja.
Deutschland, wach auf. Und
ja, wie gesagt, du wirst niemals wirst niemals allen recht machen können, muss man ganz klar unterscheiden. Geht dann am Arsch vorbei, überschört die deutsche Eiche, wenn die Sau sich dann reibt. Yeah.
Ne? Also ich unterschreibe deinen Rant der Woche und nimm ihn mit in meinem Rant der Woche auf. Also für mich, bei mir geht's genauso. Aber die beste Lösung ist eigentlich, solche Leute direkt zu meiden.
Ja.
Ne? Leute haben mir auch gesagt, hast du darauf geantwortet? Auf den? Nein. Ich hab die direkt weg.
Also, blockieren. Ey, mit solchen Leuten zu diskutieren, ne, ist, als wenn du mit einer Taube Schach spielst.
Ist so.
Ne, irgendwann springt die Taube aufs Brett, ne, schmeißt alle Figuren um, kackt alles voll und stolziert darüber, als ob du gewonnen hätte. So ein Kackdreck, ganz ja, ehrlich.
Ist wirklich so. Also, fick dich.
Bin ich dabei.
Echt. So, ich sag auch jetzt den Namen, wie sie heißt. Warte. Fick dich, Tamara Laux.
Tamara Laux. Ja, fick dich von mir auch.
Ja. So, ja. Das war wieder eine schöne Folge.
Dankeschön.
Eine Stunde 20.
Fand ich auch.
Und war lange überfällig, ne, Chris?
Ja, auf jeden Fall.
Und soll ich dir ganz ehrlich mal sagen, die Folge ist jetzt besser geworden als die im Auto, oder?
Ja, ich weiß, im Auto war man ein bisschen noch mehr explizit.
Wie gesagt, im Rückweg haben wir keine Folge mehr aufgenommen, weil wir waren beide nicht erstens in der Lage und zweitens emotional nicht so, dass wir sagen haben.
Ich habe mich gefragt, meine Uhr hat, mein Fitness-Tracker hat die Meter getrackt, die wir gelaufen sind und alles, ne? Mhm. Aber der hat nicht den Schlaf getrackt. Und ich sage, warum hat er den Schlaf nicht getrackt? Da habe ich mal nachgelesen. Der trackt den erst ab einer Stunde.
Ja, soweit wirklich.
Wir haben immer unter einer Stunde gepennt.
Soweit wirklich.
Also das war schon richtig eine heftige Nummer. Das hat mir auch wirklich 2-3 Tage richtig in den Knochen gesteckt. Mhm. Emotional, ne, aber körperlich war es auch richtig heftig. Ja.
Ja, es war eine Erfahrung, die es wert war. Also die hat mich auch geprägt. Und alle, die so, denke ich mal, mit dabei waren.
Ich muss mal sagen, das war alle Leute, die teilweise sich gar nicht kannten, das war sofort wie so ein richtig fettes Team, die schon ewig lange zusammengearbeitet haben. Ein Teamgeist, der seinesgleichen sucht, richtig super. Und alle haben malocht, alle waren müde, alle waren kaputt, aber alle hatten Hunger, Durst, aber alle haben echt malocht. Und ich muss mal großes Lob an die polnischen Helfer da machen, weil die ja komplett überfordert waren mit dem totalen Chaos und die so mit so einer stoischen Ruhe ihr Ding darunter gemacht haben, ne? Da ziehe ich mal komplett den Hut vor. Da muss ich sagen, also die Polen liefern echt gute Arbeit ab da und sind halt einfach nur total alleingelassen irgendwie.
Ja, und vor allem, du hast dann auch schon geile Leute auch kennengelernt, ne?
Ja, voll.
Zum Beispiel Kim Sean O'Grady.
Ey,
ich hoffe, er hört jetzt zu.
Mit dem Namen müsste eigentlich ein Quarterback im American Football sein, ja, ne?
Ja, eigentlich schon, ne?
Kim Sean O'Grady, Kim der Sean gibt O'Grady den Pass für den Touchdown. Ah, super.
Aber ja,
super
geile Menschen. Was hat er gemacht? Wing Chun?
Wing Chun, ja. Wing Chun und ein bisschen
guter MMA. Aus Herne. Also Grüße, wenn du das hörst. Wie gesagt, wir versuchen jetzt im Sommer mal so ein kleines Fest auf die Beine zu stellen, wo man sich nochmal alle trifft und ein Bier und eine Wurst zusammen kommt. Und ich bedanke mich natürlich auch bei euch, die regelrecht zuhören und meinen Podcast unterstützen in Form von Bewertung. Denn auf Spotify könnt ihr uns jetzt bewerten und auf iTunes ja generell. Spotify ist immer noch so, am meisten wird gehört. Also iTunes Zweitplatzierte, dann kommt Google Podcast und die anderen teilen sich so ein bisschen auf.
Spotify ist am bekanntesten.
Ist ja.
Ey, der geilste Kampfsport-Podcast der Welt.
Danke dir. Also wie gesagt, abonniert uns weiter, teilt meine Sachen und wenn ihr den Chris kennenlernen wollt, klickt unten in der Beschreibung, da habe ich sein Instagram, Facebook und Facebook bist du gar nicht mehr, ne?
Doch, bin wieder zurück, weil einer musste die Monkey-Seite führen, da ist nicht so gut geklappt, wo ich weg war.
Okay.
Ich kann ja nicht nur als Mad Monkey agieren. Ja. Ich musste dann mit meinem Profil dann agieren und wenn ich dann schon mal dabei bin, dann knall ich wieder alles zu. Ich bin ja so ein Social-Media-Süchtiger, ehrlich. Ja. Viel zu viel.
Ich habe aber auch zurückgeschraubt. Also auf meinem Facebook-Account kommt auch großartig nichts mehr Privates an. Ab und zu manchmal, aber das, was ich da eigentlich teile, ist eigentlich halt hauptsächlich 99% hier über den Podcast. Wie gesagt, besucht den Chris, wenn ihr in Dorsten seid oder wenn ihr aus Dorsten kommt oder wenn ihr sagt, ey.
Sehr gerne, jederzeit herzlich willkommen.
Ich will gern mal Gas geben da. 120 Minuten, wie Chris schon sagt, Hardcore, Rock'n'Roll.
Echte Gefühle.
Echte Gefühle. Und auch wenn ihr eine Frau seid, ihr braucht euch nicht verstecken. Das sind auch Frauen.
Genau.
Und ihr werdet auf jeden Fall gut dort aufgenommen. Ansonsten bedanke ich mich bei allen, die zugeschaltet, zugehört haben. Bleibt gesund, bleibt sicher. Dito. Je nachdem, wann und wo ihr die Folge hört, morgens, mittags, abends, nachts.
Genau, und bumst mehr.
Und bumst mehr, egal ob Mann oder Frau. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Haut rein, ciao.